Ja, wir begrüßen unsere Hörer zu unserem neuen Podcast-Projekt. Unsere sozusagen Nullnummer, kann man jetzt sagen. Unser erster Versuch, ja, wo wir zusammensitzen. Und bevor ihr euch wundert, warum wir keine Musik haben, so dürfen wir ankündigen, dass wir demnächst eine Erkennungsmelodie haben werden.
Ach, bis das geschnitten ist, ist die fertig.
Ja, denke ich auch. Genau. Also es gab vielleicht schon eine Melodie, die die Hörer gehört haben.
Ach so.
Wer sind wir?
Wir müssen uns erstmal vorstellen, ja, genau. Und wie heißen wir? Also wir beginnen mal von meiner Seite rechts. Da sitzt Maha, Martin Hase.
Ja, hallo. Ja, ich bin Maha oder Martin Hase, wie du gesagt hast. Ich bin Sprachwissenschaftler und deshalb ist das auch ganz naheliegend, dass ich mich mit Sprache beschäftige, weil ich sonst den ganzen Tag fast nichts anderes mache.
Man kann sagen Sprachnerd, oder? Da lügt man nicht.
Ja, kann man sagen, ja. Ja, und da es ja hier um Neusprech gehen soll.
Ja. Wir haben auch einen Namen, den wir noch nicht erwähnt haben.
Ja, den Neusprechfunk.
Ja, Neusprechfunk.
Ja.
Findest du doof?
Nee, ich find's überhaupt nicht doof. Ein schönes, gutes, deutsches Wort.
Genau. Naja, es ist vor allen Dingen sehr sprechend.
Ja, genau. Und trifft ja eigentlich auch, was wir hier machen wollen.
Genau, genau. Und außerdem ist das sehr schön, weil das Sprech in der Mitte steht und sowohl zu Neusprech gehört, wie auch zu Sprechfunk gehört.
Gibt es für diese Art von Wort eine Kategorie?
Ja, ich glaube schon. Nämlich? Also ich glaube, es ist eine Haplologie. Und zwar ist es deshalb eine Haplologie, weil es Neusprech und Sprechfunk ist und ein Sprech fällt weg.
Nicht gleich die Leute rausschmeißen.
Ah, ja.
Lass uns erstmal.
Nee, wir werden ja Kommentare bekommen, falls es nicht ganz korrekt war, oder? Denn wir haben auch eine Plattform, über die wir gleich noch sprechen werden, wo unser Podcast dann nachher zum Download bereit liegt und wo wir auch so ein bisschen Shownotes haben. Aber wir wollen erstmal sozusagen die Nummer 2 im Bunde vorstellen. Links von mir in der Linkskurve, Kai. Kai Biermann.
Guten Tag.
Kai Biermann wird sich auch ein bisschen selbst vorstellen. Und möglichst auch so kurz wie Maha, denn der hat viele Aspekte seiner Persönlichkeit unterschlagen.
Ja. Mhm. Kai Biermann ist Journalist und bei Zeit Online meist und bloggt mit Maha das Neusprechblog.
Und ihr habt auch ein gemeinschaftliches Projekt, das wollen wir auch nicht verschweigen. Dürfen wir dafür schon Werbung machen?
Ja, klar. Ja,
aber sicher.
Na dann, meine Herren, bitteschön.
Na, aus dem Neusprechblog ist ja ein Buch geworden und jetzt wollen wir auch noch einen Podcast draus machen.
Habt ihr schon einen Erscheinungstermin?
Ja. Weihnachten.
Ja, also kurz vor Weihnachten, also Anfang Dezember.
Mal sehen, ob es da in der Podcast ist.
Also ihr seid jetzt schon in den Katalogen und...
Ja, genau.
Alles schon da.
Ja.
Ja, ich möchte an dieser Stelle für unsere Hörer anmerken, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen.
Okay.
Es war offenbar nicht so wichtig, dass die Herren mir das geben wollten.
Ja, es gibt es ja auch noch nicht.
Also, wir haben noch nicht mal eine Fahne.
Ja, aber ihr habt es schon geschrieben.
Wir haben noch keine Fahne.
Ja, well.
Wir haben das Manuskript abgeschlossen im...
Ja, du kriegst einen Zugang.
Ja. Genau.
Deal. Wir haben Zeugen, alle haben es gehört. Ja. Zum anderen habt ihr aber auch einen Blog.
Nee, wir müssen, ja.
Wir müssen dich ja noch vorstellen.
Genau,
die Leute fragen sich.
Blog haben wir?
Nein, ich bin ja hier nur die Moderatorin.
Das Neubad.
So habt ihr mich doch hier.
Oh. Naja, nur die Moderatorin.
Das wird schwierig.
Sozusagen die zentrale Figur.
No.
Zwischen uns sitzt Konstanze Kurz.
Genau, ich bin Konstanze. Ich bin auch ein schlimmer Sprachnerd.
Ah ja.
Und eigentlich, ich glaube, ich bin ein bisschen. Also, ich war schon immer ein schlimmer Rechtschreibgrammatik-Nerd. Man könnte das fast schon neurotisch nennen. Aber eigentlich seit Mahas erstem Neusprechvortrag, ich glaube, das ist jetzt 4 Jahre her oder so, kann das sein, auf dem Kongress, fand ich natürlich sehr mitreißend. Da hattest du diese schönen Beispiele, die waren meistens aus dem Rundfunk, glaube ich. Also die waren gar nicht aus dem Fernsehen.
Die waren aus dem Rundfunk, ja.
Ja. Ich habe das nämlich nicht live gesehen, sondern mir den Podcast später runtergeladen und fand das total toll. Aber es hat mich natürlich auch angesteckt. Nämlich, ich erwische mich oft dabei, gerade wenn ich Deutschlandfunk höre, dass mir Worte auffallen. Und dann muss ich immer daran denken, was du jetzt sagen würdest über Neusprech. Ist manchmal sehr komisch, mich selbst dabei zu erwischen.
Ich finde es ja schön, wie groß die Kreise sind, die dieser eine Vortrag gezogen hat. Weil das war auch der Beginn des Neusprechblocks.
Ja,
ne? Also genau. Ich saß da im Saal und hörte den und war genauso mitgerissen. Und,
Ach, jetzt werde ich erst mal rot hier.
So, naja, so entstand die Idee.
Wir könnten über den Vortrag natürlich auch einiges sagen, was kritikwürdig ist. So ist es nicht.
Ja.
Ja. Das, man kann schon deutlich sagen, dass sich die Neusprech-Vorträge in den Jahren darauf noch verbessert haben.
Ja, gut, danke. Das ist
Na, ich glaube, der erste war einfach nicht so dicht wie die späteren.
Ja, das stimmt.
Also da hätte man die Zeit auch irgendwie die doppelte Anzahl Beispiele bringen können, aber wolltest du vielleicht gar nicht.
Naja, das war ja für mich Neuland und man musste es erstmal ausprobieren und wenn das nicht funktioniert, dann ist es immer schwierig.
Neuland, ja, für einen gestandenen Linguisten.
Ja, komm. Also nein. Also ich meine, normalerweise mache ich keine Vorträge über Neusprech. Und normalerweise spreche ich vor, na, wenn es hochkommt, also es gab mal eine Vorlesung, da waren 60 Leute, das war ein echter Ausreißer. Normalerweise habe ich da, insbesondere wenn es ein bisschen spezieller wird, 15 Leute sitzen.
Ja, okay.
Und dann sitzen da plötzlich in einem Riesensaal 1200 Leute, die man gar nicht sehen kann, weil man geblendet ist vom Scheinwerferlicht. Also ich,
ja, du hast da so einen lustigen Eingangswitz gemacht. Du hast ja gesagt, du stellst sie dir alle nackt vor und das würde deine Aufgeregtheit mindern. Fand ich sehr lustig.
Nee, es würde alles noch schlimmer machen.
Es würde alles noch schlimmer machen.
Ach, findest du?
Ja. Nee, er hat gesagt, mein Mann hat mir gesagt, ich soll mir vorstellen, dass alle nackt sind, dann sei es nicht so schlimm. Und er hat da gegrinst und meinte, das macht es nur noch schlimmer.
Ja,
ja, wahrscheinlich habe ich an der Stelle, als er sagte, dass alle nackt sind, aufgehört zuzuhören und mir vorgestellt, wie alle nackt aussehen würden.
Das war aber dann auch für dich wahrscheinlich beunruhigend.
Ich habe das noch nie praktiziert, das werde ich mir demnächst vornehmen bei größeren Vorträgen.
Ja. Nachher schreibst du noch ein Buch, Public Parts oder so.
Der Titel ist schon weg, glaube ich.
Ja, okay.
Ah, ja.
Also was wollen wir eigentlich hier machen? Sollten wir den Lehrern mal erklären, den Lehrern, den Hörern mal erklären. Also wir befinden uns in einer Raumfahrtagentur.
Wir reden heute über...
Ja, sollten wir überhaupt mal sagen, wo wir sind.
Raumfahrtagentur, genau.
Was ist denn das?
Die, tja, das ist eigentlich ein, man kann sagen, ein Hackerspace. Mhm. Ein bisschen auch ein Coworking-Space, wenn man so will. Und dann hier sind auch einige Projekte, die durchaus mal zu einer Firma werden könnten. Aber mehr ein Hackerspace, glaube ich. Selbstorganisierter, kann man sagen. Mhm. Im ehemaligen Stadtbad, im Wedding. Wir sind in der Gerichtsstraße 66.
Falls jemand Bomben schmeißen will.
Ja. Na, nur eher, falls jemand mal herkommen möchte.
Ah, genau.
Ja. Stimmt, ist ja für alle
offen. Man kann auch, man darf auch ohne Bomben herkommen. Ich greife hier nochmal zu, das ist ja weg.
Tja, und achso, und wir trinken, falls ihr diese, ist keine Atmo, sondern die Herren trinken Wein.
Weißer Burgunder, du nicht?
Doch, ich auch.
Ja, denke ich doch. Also, ja, es ist ja auch noch was da.
Ein weißer Burgunder.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch noch eine Flasche mitbringen.
Man kann jedenfalls diese Studios hier benutzen, die sind voll ausgestattet. Natürlich sehen sie nicht aus wie im Hauptstadtstudio oder beim Rias, sondern ein bisschen unkonventioneller, aber sie sind von der technischen Leistungsfähigkeit vergleichbar mit vielen dieser privat beschriebenen, also betriebenen.
Wir haben immer noch nicht gesagt, was wir ja eigentlich machen wollen.
Nee, weil wir halten das in der Berg.
Ja, ja, das soll ja ein bisschen Spannung erzeugen. Das ist ein Spannungsbogen.
Wenn wir das nachher alles wegschneiden?
Ja, können wir auch, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir erstmal so ein bisschen uns vorstellen, die Räumlichkeiten vorstellen. Wir gehen so langsam auf das Thema zu.
Ja, ja.
Also das ist eigentlich sehr schön. Nicht so wie beim Zeitungsartikel. Da muss ja immer gleich stehen,
wo es geht. Zwei Zeilen hast du.
Dann darf jetzt keiner sagen, was wir eigentlich machen.
Ja, Zeitung lesen. Wir haben uns vorgenommen.
Machen wir jeden Tag.
Ja, genau. Nee, doch. Das war die Idee, oder? Wir haben uns vorgenommen, wir lesen ein bisschen Zeitung und reden über die Schlagzeilen, Artikel, Begriffe, Ideen, Schnapsideen der letzten Tage.
Ja.
Das stimmt nicht so ernst, weil eins meiner Beispiele, was ich heute mitgebracht habe, ist gar nicht so tagesaktuell. Das tut mir leid.
Nicht schlimm.
Ja.
Also es kann sich durchaus mal. Ja.
Ich sehe den Spiegel da, der ist schon 2 Wochen alt, ja.
Ja, ich habe.
Macht aber nichts.
Ah, ich wollte eigentlich die Zeit nehmen. Ich muss mal ein bisschen rascheln
über
für die
Überschrift kann ich auch noch Insider-Informationen abgeben.
Ja? Recht
im Spiegel. Ziemlich beste Feinde. Die gab es nämlich schon mal. Die Überschrift ist Raubmord kopiert.
Okay. Wo? Von wem?
Die gab es im Cicero. Genau die gleiche Überschrift.
Allerdings ging
es da, nein, da ging es um die FDP.
Wir müssen das mal erklären. Also worüber wir gerade reden, ist der Spiegel Nummer 21 vom 21. Mai, der hier liegt. Und der hat den Titel Ziemlich beste Feinde und da geht es um Neid und Niedertracht in der Politik. Also ich habe den gelesen, ich fand den eigentlich nicht schlecht, den Titelartikel. Der war aber, wenn man jemals mit Bundespolitikern zu tun hat, auch nicht so überraschend.
Mhm.
Aber deswegen habe ich es nicht mitgemacht.
Ich lese den Spiegel normalerweise nicht, aber diesen Spiegel habe ich auch gelesen.
Hast du ihn gekauft und, oder wegen der Titelgeschichte?
Naja, da ist was über Urheberrecht drin.
Ja.
Und der Redakteur, der da irgendwie zuständig ist, hat mich auf Twitter nach diesem Urheberrechtsartikel und meiner Meinung gefragt. Daraufhin habe ich mir den Spiegel gekauft und dann in einem anderen Hackerspace, im Backspace in Bamberg, prompt liegen lassen, wo die gesehen haben, toter Baum, muss sofort in die Papiermülltonne.
Und du hast es getwittert, dass du es liegen lassen hast.
Genau, und daraufhin hat er mir ein weiteres Exemplar zugeschickt, nachdem ich mir bereits ein zweites Exemplar gekauft habe. Also das ist wahrscheinlich der Spiegel, in den ich das meiste Geld investiert habe.
Dreimal.
Und dann, den zugeschickten habe ich ja dann für umsonst bekommen.
Weißt du noch die Seite?
Das ist ziemlich hinten, 200.
Urheberrecht, 124.
Ja. Und der Artikel ist auch
sehr gut. Es sind sogar 3 Artikel.
Es sind noch ein paar andere da, mhm. Ja. Ja, und dann habe ich natürlich die anderen Sachen auch gelesen, obwohl ich gerade diesen Artikel über den Neid in der Politik nicht gelesen habe, weil, also den habe ich irgendwie angefangen und fand es irgendwie komisch.
Ich glaube, ich habe da eine Menge wiederentdeckt. Insgesamt sind ja diese Politik 1 Artikel im Spiegel immer sehr personenbezogen,
ja.
Strategisch-taktisch orientiert. Also wie sind die Strategien der Parteien? Die sind ja oft wenig sachlich, sondern immer sehr machtpolitisch. Hat aber durchaus seinen Reiz, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert. Na gut, aber Kai wollte gerade ausführen, was wir ja eigentlich machen.
Ja, genau.
Ach so, ich dachte, wie gesagt, wir sind mittendrin.
Nein. Wir erklären erstmal noch, was wir machen.
Immer noch. Okay, ja, wir lesen Zeitungen und reden drüber, was wir da gelesen haben, unter dem Neusprechaspekt, den dürfen wir nicht vergessen.
Ja, was ist der Neusprechaspekt?
Der Neusprechaspekt?
Ja, wo kommt das Wort her? Das sollte man nochmal erklären.
Okay, also du erklärst das Wort, ich den Aspekt?
Genau, ja. Also das Wort ist eine Lehnübersetzung von Newspeak. Newspeak ist geprägt von George Orwell, der das für seinen Roman 1984, also 1948, erfunden hat, nämlich als Schlagwort für die politische Sprache, oder nein, für die Sprache, an sich für die Sprache eines Überwachungsstaats, nämlich Ozeania, das ist der Staat, um den es da geht, und dort sollen halt die Gedanken kontrolliert werden, und das passiert dadurch, dass man eben eine neue Sprache schafft, in der insbesondere viele Wörter einfach getilgt werden, weil sie doppeldeutig sind und deshalb eben zu Revolutionen führen könnten.
Aber nicht nur getilgt, sondern auch hinzugefügt. Sind
neue hinzugefügt worden, genau.
Oder
genau.
Ungedeutet.
Sagt man typische ungedeutet. Vielleicht, also die aus dem Roman alle kennen.
Ja.
Mini-True,
ja. Genau. Das Ministerium für Wahrheit, das Wahrheitsministerium, was natürlich alles andere tut als Wahrheit. Naja, Wahrheit, na, wir wissen ja nicht genau, was Wahrheit ist. Da gibt's ja, das wissen wir ja von Frank Rieger, der uns hier geholfen hat.
Den sollten wir auch mal erwähnen, weil wir haben sein Equipment von Alternativlos.
Genau. Und der sagt ja immer, es gibt sozusagen meine Version der Geschichte, deine Version der Geschichten, die Wahrheit und was wirklich geschehen ist.
Der Major Consensus Narrative.
Und ich habe inzwischen sogar den Eindruck, dass es noch mehr gibt.
Nämlich?
Nämlich, es gibt das, was in der Zeitung steht und das, was bei den Leuten hängen bleibt. Das ist nämlich was anderes. Also ich habe so viele Beispiele, wo die Leute mir gesagt haben,
und der Journalist lacht.
Das und das ist doch eigentlich so. Und ich habe es in der Zeitung gelesen. Dann liest man den entsprechenden Artikel, nachdem man endlich herausgefunden hat, welcher Artikel das war. Und dann steht da irgendwie ganz was anderes.
Mhm. Ja? Das ist ein interessanter Aspekt. Also, müssen wir Frank nachher mal sagen, muss er seine Matrix erweitern.
Ja, super. Ja, und nur zum Aspekt, das war das die Begriffserklärung, der Aspekt ist, immer wenn jemand versucht, mit Sprache zu bescheißen, dann finden wir, sollten wir darüber reden, bloggen oder schreiben. Das ist auch so die Idee des Neusprech-Blogs, wenn wir das Gefühl haben.
Vielleicht
auch
die Umdefinierung manchmal, ne, die dadurch statt.
Wenn jemand bescheißen will, wenn jemand sozusagen etwas verdecken, verbergen, verheimlichen, vermauscheln, anders darstellen will.
Nee, das ist so negativ konnotiert. Du könntest ja auch absichtlich versuchen, mit einem positiven Hintergedanken neue Begriffe zu setzen.
Ja, auch dann wird ja sozusagen die Ursprungsidee verborgen.
Aber es wird eben nicht wirklich verborgen. Ich glaube, das Faszinierende an der Sprache ist, dass es letztlich rauskommt. Denn ich meine, wenn jemand eine bestimmte Agenda hat, dann wird er bestimmte Wörter verwenden. Und wenn man sich die Wörter genau anguckt, kann man wieder Rückschlüsse ziehen auf die Agenda.
Die Sprache bringt es an den Tag.
Ja,
unser
genau.
Motto.
Ja.
Geklaut
das haben
von
wir uns
Viktor
natürlich vorher
Klemperer.
Überlegt. Wie viel kriegen wir unter? Also, wir wollen euch auch nicht irgendwie stundenlang vollquatschen, sondern wir haben uns überlegt, ungefähr eine Stunde. Und das für alle so,
Beispiele, so.
Ja, vielleicht ein bisschen
gucken
mehr.
Wir mal, wie es sich ausgeht.
Wir zwei, Konstanze drei.
Och, der war gemein. Na, wir haben uns immer so überlegt, wir suchen uns eigenständig jeder Stellen raus und dann können wir die zur Debatte stellen. So haben wir uns das ungefähr überlegt. Aber es funktioniert, wenn wir es sehen. Wir haben auch ein paar Kategorien vor, die wir vielleicht in Zukunft öfter mal machen wollen. Mal gucken. Also wenn die den geneigten Hörern gefallen, dann werden wir vielleicht machen. Es gibt noch ein bisschen längeres Projekt, was ich gerne so ein bisschen mit einfließen lassen würde, nämlich eine alte Sprachglosse, die vor zwei Jahrzehnten in einer Zeitschrift erschien, von Werner Holtfort, der ein verstorbener Jurist ist und der Gründer des republikanischen Anwalts- und Anwaltinnenvereins. Der hatte eine sehr schöne Sprachglosse und da sind wir gerade dabei, diese Werke zu digitalisieren. Da werden wir vielleicht in loser Folge mal ab und an eine nicht nur vortragen. Vorstellen. Nee,
doch, aber wir könnten es auch. Ja. Stimme.
Also ich habe 2, 3 gelesen davon, die fand ich ganz großartig, auch weil sie so ein bisschen den Geist dieser Zeit haben. Und das werden wir vielleicht mit einfügen. Und
wir sind, sollten wir vielleicht erwähnen, selbstverständlich offen für Vorschläge. Ne?
Genau.
Also wer uns irgendwie, wem was auffällt, der kann uns das mitteilen und wir werden gerne drüber reden beim nächsten Mal, was in 6 Wochen später ist.
Ja.
Oder wir bloggen es oder wir finden, wir finden einen Weg.
Wir finden einen Weg, es zu kommunizieren.
Jetzt steht noch die große Frage, wer fängt denn an?
Och, soll ich?
Ja.
Ja, bitte.
Okay. Bitte.
Okay. Ich habe die Süddeutsche Zeitung gelesen. Die lese ich ja ganz gerne. Das ist eine gute Zeitung. Freitag, 8. Juni, der Aufmacher, ganz wunderbar, da steht, Deutschland will eine neue Börsensteuer. Die fand ich toll, weil...
Der Begriff...
Bisher hieß das Ding nämlich Finanztransaktionssteuer. Und ich habe zum ersten Mal in einer Überschrift noch dazu gelesen, Börsensteuer. Was nichts verschleiert. Das Lustige ist... Ja, Moment. Ja, da gibt es eine Geschichte zu dem. Also bisher in der Politik wurde debattiert über eine sogenannte Finanztransaktionssteuer. Eine Steuer auf irgendwelche Finanztransaktionen, mit der man verhindern will, dass das alles ganz schlimm wird mit diesen Aktien und den Schulden und so. Der Witz ist, es gab mal eine Börsensteuer in Deutschland. Die wurde 1991 abgeschafft, soweit ich weiß.
Von wem? Weißt du noch, wer war?
Ja. Von der FDP und der Union. Und seitdem war das ein ganz böses Thema und dann brachte Attac das mal auf und da hieß es Tobin-Steuer, was irgendwie auch nicht viel sagt. Die wollten einfach nur den Herrn ehren, der sich das ausgedacht hatte, ihr Konzept. Und dann war es eklig und doof und dann wurde es immer schlimmer mit der Krise und dann hieß es Finanztransaktionssteuer. So. Mich hat tatsächlich überrascht, dass es jetzt Börsensteuer heißt. Mhm. Noch dazu als Aufmacher einer Süddeutschen Zeitung. Was mich dann nicht mehr überrascht hat, ist, dass im kompletten Text dazu, also, das dann nicht mehr erwähnt wird. Da heißt es dann wieder, es geht um Finanztransaktionen und alles Mögliche. Ich glaube, oder meine böse Vermutung ist, es war der Kürze geschuldet, die notwendig ist, wenn man eine 4-spaltige Überschrift machen muss. Da passt das Wort nicht rein.
Genau, das passt nicht rein. Genau. Das war auch mein erster Gedanke, als ich diese Überschrift sah, dass das nicht passt. Also Deutschland will eine Finanztransaktionssteuer, passt.
Das wäre ein 6-Spalter gewesen. Ja.
Kann man nicht FTS oder so?
Ja, habe ich noch ein Beispiel. Ja. Hätte man, genau, sehr gut.
Ich habe aber, also wenn das vom 9. Juni ist, also war dann ja
Achte,
gestern, oder?
Achte, vorgestern, Freitag.
Vorgestern. Mhm. Scheint mir nicht, dass das viel aufgenommen wurde. Also das beziehe ich mich jetzt auf Radio, also die Hauptradionachrichten oder auch die bei der Tagesschau. Mir scheint, der Begriff ist nicht doll aufgenommen worden.
Ich habe noch eine Vermutung, vielleicht ist es Subversion.
Das sieht Deutschen immer zuzutrauen, ja.
Weil, da steht nämlich, Deutschland will eine neue Börsensteuer. Neue Börsensteuer rekurriert zum einen auf die alte, die es schon mal gab. Das wurde bisher immer vermieden in der politischen Debatte. Und Deutschland will, also nicht Regierung will, nicht Koalition will, nicht FDP oder CDU will, Deutschland will. Mhm. Aha, ja, wir reden da über die Leute, die das vielleicht tatsächlich
wollen. Ist das wirklich so? Also da müsste man jetzt den Artikel nochmal lesen. Aber steht hier Einigung zwischen Regierung und Opposition.
Nee, im Text spielt das heißt, es auch alles also, keine Rolle. Es spielt alles
Deutschland ganz ist nicht Deutschland. Das ist ein,
natürlich nicht.
Das ist eine Synekdoche.
Na dann.
So, wir verabschieden 30% unserer Leser.
Komma, musst du jetzt aber auch erklären. Nee,
erklär es. Naja, das ist ein
das ist nicht Synekdoche.
Ja, das hängt davon ab. Also es gibt drei Möglichkeiten, das Wort auszusprechen.
Okay.
Entweder griechisch, dann heißt es Synekdoche, weil es in altgriechisch hinten betont ist. Dann ist es aber ins Deutsche gekommen über das Lateinische und da ist die Betonung Synekdoche. Und dann gibt es noch die deutsche Betonung, vorletzte Silbe bei Fremdwörtern, Synekdoche. Also hast alle Möglichkeiten. Und
was ist das jetzt?
Ja, also was es ist, ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt das Ganze für den Teil, also für die Einigung zwischen Regierung und Opposition, also Regierung und Opposition sind Teile von Deutschland und dann sagt man Deutschland. Und also eigentlich ist natürlich die deutsche Regierung gemeint, in diesem Fall das deutsche Parlament, weil ja Regierung und Opposition sich einigen und dann wird einfach gesagt Deutschland.
Und deswegen unterstelle ich dem Überschriftenmacher Subversion. Das war jemand anders, als der den Text geschrieben hat,
ja, weil
da ist von Fiskalpakt die Rede und von, also all diese schönen Begriffe sind da aufgenommen, aber nicht in der Überschrift. Die ist klar, eindeutig und bezieht sich eben nicht auf Regierung oder irgendein politisches Konstrukt, sondern auf die Leute.
Ja,
es wirkt ein bisschen gestrig, nicht wahr? Weil der Begriff Börse aus meiner Sicht jetzt seltener fällt. Man hat allerhand ja meistens englische Begriffe lernen müssen, die ja jetzt in jedem zweiten Zeitungsartikel stehen. Ja, ja.
Der Markt.
Der Markt, ja, der Markt zum einen, aber auch diese ganzen Begriffe für die Putz, die Kurz oder also noch viel kompliziertere Begriffe, die man jetzt irgendwie selbst in Käseblättern findet. Und dieser alte Begriff Börse, wo man ja noch so mit gut gekleidete Herren, die sich die Hand reichen und so Zettel schwingen, der fällt ja selten. Also der, finde ich, ist ersetzt worden durch die Märkte.
Die wollen immer was, die fordern.
Die immer was wollen, ja.
Ja. Mhm. Die können viel, die Märkte.
Mir fällt ja noch was anderes ein. Also wenn ich das, soll ich das oder willst du...
Mach doch, was denn?
Na,
klar.
Da sitze ich vor zwei Tagen. Ich sitze am Auto und höre Deutschlandfunk und sie hatten Frank Schäffler. Frank Schäffler ist ja dieser FDP-Rebell, wie er jetzt immer genannt wird, weil er versucht hat, diesen Mitgliederentscheid... ja, ihr erinnert euch alle, okay, brauche ich nicht weiter ausführen. Und ich habe den, glaube ich, noch nie im Interview gehört. Ich habe schon mal sicherlich eine Bundestagsrede von dem gehört, aber ich habe eine Minute gebraucht, um zu wissen, mit wem die da reden. Ich habe nämlich den Anfang des Interviews verpasst und ich kannte auch die Stimme von dem Herrn nicht. Aber die Argumentation, die er brachte, hat mich sehr schnell auf die Idee gebracht, oh, hier redet dieser Frank Schäffler, denn er brachte gegen diese Börsensteuer, die Finanztransaktionssteuer ins Feld, gegen die er natürlich ist, weil, brauchen wir nicht erklären, er brachte ins Feld, dass das ja die Kleinsparer, die ihre typischen Finanztransaktionen machen, so unmittelbar belasten würde. Ja. Und das sei ja furchtbar ungerecht. Ja. Ich habe im Auto schallend lachen müssen über diese Argumentation, die war mir vollkommen neu, hatte ich noch nie gehört, dass die FDP irgendwie die Kleinsparer.
Noch dazu, da diese Finanztransaktionssteuer 0,1% des Umsatzes
ausmachen soll. Vor allen Dingen, die Kleinsparer machen auch Börsentransaktionen. Ich meine, die Kleinsparer kriegen irgendwelche Zinsen auf ihr Sparbuch.
Kaufen viermal im Jahr eine Aktie, genau.
Ja, ja.
Und nicht 400.000 pro Millisekunde.
Ja. Und auch da, also ich habe ja ein bisschen Aktien und da hat mir neulich der Bankberater gesagt, verkaufen Sie mal diese Aktien, weil das wird nichts mehr der und
Bankberater.
So.
Ja.
Bankberater.
Bist du eine Bank und brauchst
einen Berater? Was kommt als nächstes? Bittest du gegen
Berater
mexikanischen Käse?
Nein. Und dann meinte er zu mir, oh, da müssen Sie ja Steuern zahlen, wenn Sie das jetzt verkaufen. Na, Sie haben ja noch so diversen Schrott in Ihrem Aktiendepot, also so Telekom und so. Wenn Sie das mitverkaufen, was sowieso nichts mehr gibt, dann sparen Sie die.
Du hast
Nein,
Facebook-Aktien
hab ich
gekauft.
Nicht, hab ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe es auch nur gemacht, weil ich es verpeilt habe. Oh, ich habe irgendwie.
Du wolltest Facebook-Aktien kaufen?
Nein, weiß ich nicht. Ich habe einfach das mit den Facebook-Aktien erst wahrgenommen, als sie bereits schon wieder gefallen. Das ist das Gute.
Sehr spät.
Also das,
jetzt muss ich mich schon fragen, wie regelmäßig Zeitung du konsumierst, wenn du erst beim Kursfallen bemerkt hast, dass dieser Aktiengang ansteht.
Na, ich lese die Zeitung immer dann, wenn sie mir in der Deutschen Bahn aufgedrängt wird.
Selektiv aber.
Sehr selektiv, ja. Und ich lese immer die FAZ. und zwar deshalb, weil das ja das Zentralorgan des Chaos Computer Clubs ist. Es soll
können
ja,
wir diese Ecke rausschneiden?
Es wird
es wird ja dann immer
nachgedacht, der FAZ den Untertitel Datenschleuder zu geben.
Ja, wir gewinnen gerade Hörer. Ich wollte noch mal ganz kurz, bevor ihr euch hier euren Kleinkrieg, warum ich diese Überschrift so toll fand, weil eben endlich mal einer dieses blöde Konstrukt Börsensteuer nennt, ganz banal. Und nicht mehr vernebelt mit Finanztransaktionen und so. So, jetzt könnt ihr weitermachen mit eurem...
Nein, ich fand deine Ablenkung toll. Wir lassen das einfach...
Okay.
Wir kommen
ja jetzt
nochmal zur FAZ zurück,
meinen Beitrag aus der FAZ.
Hast du
einen? Naja, also wie gesagt, nach unserem letzten Gespräch bin ich ja dann auch wieder mit dem Zug gefahren und dann habe ich natürlich wieder das Zentralorgan genommen. Und dann gab es, jetzt sehe ich es leider nicht, dann gab es dort einen Artikel, das war gerade diese Geschichte mit den Salafisten, also dieser religiösen islamischen Gruppierung, die halt jetzt überwacht wird und so. Und dann war die Rede von Grundrechtsverwirkung.
Ja, das war unser Innenminister, oder?
Der Innenminister hat gesagt.
Ein neues Feinstrafrecht. Also,
Grundrechtsverwirkung, genau. Das hat mich natürlich sofort an das Feinstrafrecht erinnert. Und natürlich, also Grundrechtsverwirkung, wie soll das gehen? Also die Grundrechte sind halt Grundrechte, weil sie eben immer und universell anwendbar sind. Und da kann man nicht sagen, also jetzt die Salafisten haben keine Grundrechte. Also nee, das geht halt nicht. Ne?
Grundrechtsverwirkung ist wirklich ein sehr schönes Wort.
Ja, und überhaupt, wer verwirkt? Also verwirken, also die Grundrechte können, glaube ich, selber irgendwie verwirkt sein, aber verwirken aktiv, also Das ist völlig unklar.
Erinnert mich ein bisschen an dieses, was ja auch ein schönes Neusprechwort ist, diese nachträgliche Sicherungsverwahrung, die auch so sehr beschönigt, dass man jemand, nachdem er die Strafe abgebüßt hat,
sich das alles überlegt. Weiteren,
genau. Also da ist ja auch diese Verwirkung von Grundrechten.
Ja.
Das ist ein interessantes Wort eigentlich, müsst ihr gleich ins Blog aufnehmen.
Sorry, wir haben uns das anders überlegt, du bleibst hier.
Wir bleiben hier?
Ja, nachträgliche Sicherungsverwahrung.
Ach so, ja.
Natürlich. Ja, genau. Ja.
Also wir haben ja nur gerade wieder auf den Deckel gekriegt, ne? Vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist das dritte Mal jetzt.
Ja, naja, das ist ja auch kein Wunder.
Also, ja, Deutschland hat da schon in der statistischen Wahrnehmung einen hohen Stand. Wir kommen dann gleich nach Aserbaidschan und Türkei. Das ist schon ziemlich gruselig, wie oft Deutschland Grundrechtsverstöße teilweise krasse Art hat.
Naja, wenn man die verwirken kann, die Grundrechte, dann.
Das kann man aber auch irgendwie. Also, nein, verwirken. Also Grundrechte verwirken kann man eigentlich außer in Deutschland nirgends. Also, ne, entweder ist ein Unrechtsstaat, dann helfen die Grundrechte
nicht. Doch, in den USA geht das auch. Dann sitzt man aber in Guantanamo.
Ja, oder?
Und ist Kombatant.
Ja, gut.
Man könnte
denn der ist kein Kombatant, weil er ja nicht die Haager Konvention gilt. Ja.
Man könnte noch steigern in Menschenrechtsverwirkung.
Naja.
Also weil, wenn man jetzt die allgemeine Deklaration der Menschenrechte nimmt, dann würde man nicht nur diese komischen Deutschen, nein danke Kai, ich möchte keinen Wein mehr. Ich musste das jetzt mal ansagen. Die Herren, ich glaube, die treffen sich überhaupt nur zum Podcast, um genüsslich Alkohol zu konsumieren.
Nö, also weiß ich nicht. Es gibt jetzt, wir treffen uns das erste Mal zum Podcast. Ja, nein, wir treffen uns das zweite Mal zum Podcast. Wir waren schon
mal bei Alternativlos.
Und da gab es natürlich in strenger protestantischer Tradition. Nix?
Nee,
da gab es wirklich gar nichts.
Nicht mal Mate.
Nicht mal Club-Mate.
Ja, die Frank und Fefe fallen so unter die, ach ja, die Luxusvermeider, oder?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen.
Die waren, glaube ich, sehr fokussiert auf ihren Podcast. Zack, genau. Hier machen.
Willst du sagen, sie haben nicht nebenbei getippert?
Doch, das haben sie. Ja, doch. Ja. Man hört Tippern.
Ja, Fefe also vor allem.
Das ist keine Tippern, Atmo.
Das Tippern ist nicht eingespielt, sondern das ist wirklich da.
Nee, ich erkenne ja sogar, wer von beiden tippert.
Aber ich glaube, die sind so gut, dass sie ihre Shownotes und so nebenbei noch gleich machen.
Ja, das stimmt.
Ja, die sind ziemlich effizient. Ich bin mal ganz erstaunt, wie die sich auch gegenseitig zu einer sehr schnellen Schneider...
Wer protokolliert hier eigentlich?
Ja, niemand.
Ah, wir werden das wird was werden.
Ja, ich hatte eigentlich das hier aufgemacht, aber irgendwie ist das hier jetzt so schwierig.
Ja.
Aber wir kriegen da schon hin.
Okay. Ja, ich denke auch, das wird
das ist jetzt auch nicht so schwierig mit den Shownotes, denke ich.
Gut.
Wir schauen mal.
Gut. Konstanze will was sagen.
Ja, ich würde ein aktuelles Beispiel bringen. Ich habe ein etwas längliches. Ich weiß nicht, ob ihr das gleich am Anfang wollt, aber oder das kurze.
Ich am Anfang? Wir sind schon eine halbe Stunde zu Gange.
Ja, aber ich habe ein etwas wirklich längliches Beispiel, was sich zu sagen, was zweistufig ist. Ich kredenze euch mal das lange und das kurze machen wir nachher. Okay?
Ja.
Und zwar, ich habe ein Stück hier aus dem Spiegel und dieses Stück bezieht sich auf die Agenda der Sozialdemokraten und hat den Titel Hang zum Hadern und nur beschreiben soll, wie schwierige Verhältnis der SPD gerade ist mit den vielen Reformen in der Sozialpolitik und wie sich also die verschiedenen Flügel der Partei da gegenüberstehen. Und da fand ich einige sehr interessante Beispiele. Da war zunächst mal das schöne Wort Lohnzurückhaltung, was ich schon seit Jahren mag.
Ja.
Aber noch besser fand ich, das ist aus dem Buch von, wie heißt er noch, Steinbrück entnommen, Sozialstaatskonservative. Und jetzt das sag mir doch mal, was denn, ja, taucht in dem Buch gleich mehrfach auf. Okay. Was heißt das denn?
Sozialstaatskonservative.
Mhm. Hardliner, ja, die den Sozialstaat wollen.
Also du wirst in diese Richtung interpretieren. Ja,
die das Alte verteidigen sozusagen. Also ein Konservativer ist jemand, der das Althergebrachte verteidigt.
Genau.
Ja, die wollen halt den Sozialstaat auf Biegen und Brechen aufrechterhalten, so wie er früher war. Mhm. Nur so ist er nicht mehr bezahlbar, ne? Alternativlos. Ja. Das ist eben genau diese neoliberale Geschichte. Mhm. Das ist auch die Idee der Agenda 2010, dass man den Sozialstaat nur aufrechterhalten kann, wenn man ihn umwandelt, nämlich eigentlich abschafft. und das, also die Sozialstaat-Konservativen wollen das eben nicht. Die wollen eben das nach wie vor
Ich glaube, dann bin ich sozialstaatskonservativ. Ja. Mit Bindungs-S, Sozialstaatskonservativ oder Sozialstaatkonservativ?
Also ein schönes langes Wort.
Wie Sozialstaatkonservativ oder
Zwischen-S.
Mit Bindungs-S, okay.
Das fand ich sehr schön. Ich muss mir dieses Buch heißt übrigens Auf der Höhe der Zeit.
Das von Steinbrück.
Genau, ich habe allerdings nie gelesen.
Siehst du schon. Ich meine, diese, ja, ja, auf der Höhe der Zeit, das oder? Sagt doch aus, ja. Das ist gerade nicht konservativ.
Was ich euch jetzt nicht gesagt habe, ist, dass dieser Artikel, der übrigens auch noch, er hat noch eine schöne Wortkombination, nämlich die Flexibilisierung des Flächentarifvertrages. Da könnte man ja
auch ein Euphemismus für abschaffen, oder?
Genau. Und die Freigabe der Zeitarbeit. Also warte.
Zeitarbeit für alle. Ja,
euch sehr nämlich gut. Verschwiegen,
sehr, schöne, dass
dieser Artikel Begriffe. Aus dem Spiegel, jetzt muss ich mal ein bisschen blättern.
Aber wo ist der Hader?
Der Hader?
Da geht es nicht um die Überklüfte.
Das zum Hader. Ich,
gut, dann sage ich erstmal.
Überklüfte, die des Krieges genau. Hader schuf, springt der Ruf.
Dann muss ich euch jetzt mal einen Absatz vorlesen. Wo es nämlich genau um dieses Hadern geht. Ich zitiere mal, ja. Sozialdemokraten haben aus ihrer Geschichte heraus eine Macke. Sie mussten sich immer wehren gegen Obrigkeit, Reichswehr und die Kirche. Daraus sei eine Mentalität des Zweifels erwachsen, ob wir überhaupt regieren können. Und die Mission von demjenigen, der spricht, den ich euch dann gleich sage, ist, diese Zweifel zu tilgen. Möglichst für immer. Er sagt, es ist ein Unterschied, ob wir als Rotkreuzwagen antreten oder ob wir sagen, dass wir regieren wollen. Ich gebe euch meinen letzten nochmal. Ja? Es ist ein Unterschied, ob wir als Rotkreuzwagen antreten oder ob wir sagen, dass wir regieren wollen.
Wer regiert, will nicht mehr helfen.
Ja, ja.
Er ist also eindeutig fürs Regieren
Und, nicht
und
fürs
will
helfen.
Seine Partei nie mehr in der Funktion des Sanitätswagens reduziert sehen. Wir lernen also, es geht um Regieren oder sich für, sind ja so eine Metapher in der Sanitätswagen, Rotkreuzwagen.
Das Gute oder das Böse?
Genau. Also es ist eine interessante Gegenüberstellung, finde ich. Und vor allen Dingen ist es aber auch also vollkommen klar, dass die Macke oder das Hadern darin besteht, dass man sich in diese Rotkreuzwelt, ja, als Sanitäter und für die Armen, stattdessen schlägt man sich jetzt auf die Seite der Mächte, fand ich also wunderbare Metapher.
Gibt
und sie ist von...
Alle.
Wie, was?
Ja, wer hat das gesagt?
Ach so.
Das mit dem Hadern, oder?
Nein, das mit dem Rotkreuzwagen.
Rotkreuzwagen?
Wer will denn bei der SPD gerade Kanzler werden? Es sind noch drei.
Steinbrück würde ich das zutrauen. Also nicht, dass
das sind
Kanzler
jetzt nicht mehr drei, es sind nur vier.
Vier?
Ja, dazu kommen wir gleich. Dazu ist dann der zweite Teil.
Ist Oskar zurück?
Nein.
Du, der hat jetzt eine eigene Partei.
Ah, die hat da doch gerade vor den Kopf gestoßen.
Ja, aber es ist schon noch irgendwie die Oscar-Partei.
Zurück zur SPD.
Können wir gleich zu kommen? Denn darum dreht sich sozusagen der Anschlussartikel.
Aber es ist Steinbrück, Steinmeier und
Gabriel.
Gabriel, genau. Der fällt mir immer der Name nicht ein. Ich weiß nicht. Also diese drei sind
von den
doch.
Dicken.
Ja. ganz, also.
Es war aber Müntefering, denn der Artikel
was
ist tatsächlich
noch?
Sehr alt.
Ah.
Und ich habe ihn deshalb ausgewählt, weil er nämlich, der ist vom Spiegel Nummer 38 vom 17.09.2007 und hat auch den schönen Titel, muss ich euch gleich mal zeigen, mit dem Titelbild. Terrorbasis Pakistan, Bin Ladens, deutsche Jünger. Von den üblichen Verdächtigen, wollte ich euch nicht sagen, wer die geschrieben hat. Denn ich habe einen Artikel entdeckt, der exakt dieselben Positionen nochmal rauskehrt, denn ich fand nicht nur interessant, wie sie sozusagen das Problem der SPD da darstellen, sondern dass sie eine Gegenüberstellung haben. Und zwar mehrfach in dem Artikel. Sie stellen gegenüber Partei Linke auf der einen Seite und wer steht auf der anderen? Die Pragmatiker.
Ah ja.
Und dann wiederholen sie auch immer, weil die einen Seite sind
die
immer.
Realpolitiker heißt die.
Pragmatiker.
Okay.
Die sind irgendwie pragmatisch und durchsetzungsstark und regieren halt und machen nicht den Sanitäter, ihr wisst schon.
Naja,
und dann habe ich...
Dann eher das Gegenteil. Ich meine,
die kämpfen.
Naja, hadern. Ich meine, was bedeutet hadern? Das ist ja auch nochmal interessant. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, etymologisch. Also hadern heißt eben tatsächlich kämpfen und die Etymologie ist auch tatsächlich kämpfen.
Ja, also wie gesagt, über hadern, des Krieges hadern,
die kämpfen.
Mir fällt natürlich da der, wie hieß noch dieser Fluss? Über den
Hades, das ist was
Hades.
Hades
hat keine gemeinsame...
Aber es gibt ein Volkslied. Über Klüfte, die des Krieges Hader schuf, springt der Ruf.
Ja, genau.
Willst du das mal kurz ansingen für uns?
Es ist auch ein recht sozialdemokratisches Lied, oder?
Kann sein. Also
Und eine Sache aus diesem alten...
Das vom Grauen wir die Welt befreien, über Klüfte, die des Krieges haben.
Jetzt haben wir die restlichen Hörer verloren.
Springt der Ruf. Entschuldigung. Aber da kommt der Kampf her.
Da ist der Kampf, das ist ganz klar. Das ist das Kämpfen.
Also Sie haben,
wobei Hang zum Hadern, was soll das? Hang zum Kämpfen?
Es geht nur um die Alliteration. Da.
Na, es also, ist diese, versteh doch mal, es ist diese Macke der Sozialdemokraten, immer der Sanitätswagen
zu sein. Nee, stopp, das war der Überschriftmacher beim Spiegel, der hatte keine Ahnung, was Hadern heißt, es ging nur um die Alliteration. Haha.
Und da ist aber ein Zettel zwischen Hang zum Hang, Hadern.
Ja, Hang zum Hadern.
Nee, trotzdem, das ist die Alliteration, die so schön ist.
Haha.
Genau, die haben sich da keinen Kopf gemacht.
Sie haben nämlich in dem, Sie haben nochmal diesen Kurzteaser im Spiegel. Da haben Sie noch einen hübschen Gegensatz aufgebaut, der sich quasi dann durch diesen ganzen Artikel zieht, nämlich der Parteitag im Oktober müsse klären, was den Genossen wichtiger sei, Gefühlshaushalt oder Regierungshandwerk. Eigentlich auch so großartig.
Ja, wir haben keine Zeit für Gefühlsduselei.
Genau.
Naja.
Gefangene machen wir nicht mehr.
Und ich fand es so schön, dass Sie die Parteilinken und Pragmatiker immer so gemeinschaftlich betrachtet haben, weswegen in dem Spiegel, den wir eben schon erwähnt haben, mit dem ziemlich besten Feind.
Den aktuellen Spiegel.
Nee, 21.05.
Das ist der davor.
Aber fünf Jahre aktueller als das, den wir eben zitiert hast.
Ja, fünf Jahre aktueller. Da haben Sie das exakt 1, 2, 3, 4 Mal drin, dass Sie diese Parteilinke und Pragmatiker gegenüberstellen. Ich habe euch mal angestrichen, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber immer wieder.
Ist rot.
Genau, da geht es nämlich um Hannelore Kraft und die Frage, was sich denn jetzt ändert, nachdem eine Politikerin, die mit dem Konzept vorbeugende Sozialpolitik die Wahlen gewonnen hat in NRW, weil das jetzt für die SPD Veränderungen geben
wird. Vorbeugende Sozialpolitik?
Was ist vorbeugende Sozialpolitik?
Das ist doch wirklich.
Na, was stellt ihr euch darunter vor?
Ich habe keinen Schimmer.
Naja, wie kann man vorbeugen?
Doch, also das ist schon klar. Ich glaube schon.
Wie würdest du es denn machen?
Gibt den Leuten Geld, bevor sie arbeitslos werden? Nee.
Nee, man versucht frühzeitig einzusetzen, sodass Sozialhilfe gar nicht mehr nötig ist.
Nämlich, wie würdest du das tun?
Abschaffen? Ja, indem man plötzlich Jobs schafft und so. Und
das ist ja nicht sehr vorbeugend. Vielleicht, wenn du ein bisschen vorbeugender denkst. Bisschen.
Das nennt man doch Wirtschaftspolitik, oder?
Bildung?
Wirtschaftsförderung.
Richtig, tatsächlich. Hat
Bildung ist vorbeugende Sozialpolitik?
Ja.
Ist das zynisch? Ist das zynisch?
Tatsächlich hat sie also, sie hat ja auch so Wahlkampf gemacht und gesagt, also ich setze auf Schulpolitik und nicht auf Entschuldung. Ich möchte sozusagen also eine Art, also hier ist immer so ein Begriff wie, ich glaube, präventive Politik ist hier noch immer drin, oder so ähnlich formuliert. Ich muss mal gerade mal gucken. Aber also vorbeugende Sozialpolitik ist ein Schlagwort, so hat sie es auch genannt.
Ja, das ist aber schon, also ja, das ist ein interessantes Konzept. Also ich meine, das ist natürlich unsinnig. Weil ich meine, Sozialpolitik ist ja immer auf Leute gerichtet, die in der Notlage sind. So, das ist eigentlich, kannst nicht sagen, vorbeugend, weil es, ja, weil du nicht vorbeugend, also ich meine, Sozialpolitik greift immer dann, wenn du nicht mehr, wenn es nicht mehr geht. Also, du kannst so viel vorbeugen, wie du willst, du brauchst trotzdem eine Sozialpolitik, weil es immer Leute geben wird, die trotz aller Vorbeugung dann schließlich Probleme haben. Ich meine, das Gleiche, selbst wenn du bedingungsloses Grundeinkommen einführst, brauchst du immer noch Sozialpolitik, weil es immer Leute gibt, die irgendwie durch ein Raster fallen. Meist unverschuldet, weil sie krank werden, weil sonst irgendwas. Also es gibt halt immer, also man kann da nicht, also ja.
Definitiv hat sie aber gegenüber den eigentlich in allen Parteien derzeit doch ziemlich stark oder die Flüge der Parteien dieses Konzept, was Merkel fährt, also die vor allen Dingen Entschuldung, keine neuen Schulden machen, öffentliche Kosten zurückfahren, total konterkariert und damit natürlich unglaubliche Wählerstimmen geholt.
Das ist schon sehr geschickt.
Jetzt kriegen die alle einen Schreck, natürlich.
Aber ich glaube, das ist sowieso die Zukunft der SPD. Ich habe mich da mit Kai schon mal drüber unterhalten. Ah, jetzt habe ich wieder eine Aufmerksamkeit. Wir haben uns mal so überlegt, wie sieht denn die Zukunft der Parteien in Deutschland aus?
Mhm.
Und ja, es gibt da schon ein großes Bedürfnis nach Sozialpolitik. Und
Bildung?
Das deckt, unabhängig von der Bildung. Also die Bildung, also für die Bildung, also die Grünen sind eine Bildungspartei, die Piraten sind eine Bildungspartei.
Behaupten tun es alle, ja.
Ja. Aber,
die CDU auch, die hat
ja,
waren,
ja,
also bitte.
Ja, aber die CDU möchte eigentlich überall sparen.
Entschuldigung.
Also, nein, ich meine, das ist wirklich so, für die CDU gibt es einen ganz klaren Schwerpunkt in der Richtung Schuldenabbau und so. Also das ist, glaube ich, schon da wichtig. Und ich glaube auch tatsächlich, da hat Kai recht, also die SPD hat da durchaus Zukunftspotenzial.
Deswegen ist der vierte Kanzlerkandidat jetzt wer?
Hannelore Kraft.
Und wenn ihr euch das mal strategisch vorstellt, ich meine, gegen das Muttihafte ist sie natürlich deutlich frischer, sie ist volksnäher. Mhm. Und sie betreibt eine wirklich andere Politik. Das heißt, sie hat auch grundlegend andere Vorstellungen.
Ja.
Insofern. Und nachher gibt es wieder Gejammer, weil sie irgendwer gemeuchelt hat mit einer Stimme zum Schluss.
Jawohl.
War das nicht Frau Kraft?
Nee, stimmt, das aber war doch die recht. Heide Simonis.
Nee, nee, aber du hast recht. Also Hannelore Kraft ist da in der Tat jetzt ganz vorne. Ja.
Wenn die Sozen ein bisschen Grips hätten, würden sie die drei Herren in ihrer Parteizentrale lassen und Hannelore Kraft hatten. Aber natürlich. Für mich ist das überhaupt keine Frage. Hm. Denn ich habe den Wahlkampf auch mal kurz erlebt. Das ist, ist einfach ein Menschenfänger.
Ja,
das ist natürlich.
Ja.
Und sie hat aber vor allen Dingen eine politische Alternative.
Genau.
Und wenn ich kein Sozi-Wähler, ich will mich jetzt hier nicht, also, aber man muss ja, wenn man parteitaktisch denkt, dann, also, na, aber bitte.
Ja.
Wo wollen denn die linken Wähler, die jetzt irgendwie keine Heimat mehr haben, hin? Na, zu Hannelore.
Ja.
Naja, das wollte ich euch jedenfalls erklären.
Beraten können sie ja nicht.
Und sie haben aber lustigerweise einen letzten Satz dazu noch, nachdem sie die Parteilinken immer den Pragmatikern gegenüberstellt, haben sie ganz am Ende auch noch einen gefunden, der gehört zur Partei Mitte.
Oh.
Fand ich auch noch ganz herzig.
Dabei war doch die SPD mal die Partei der Mitte.
Na, das war unter Schröder, ja.
Ja, ja.
Genau.
Also,
unter Schröder war die SPD die Mitte. Das ist aber auch. Da braucht man auch ein Realitätsverzerrungsfeld, ja.
Ich habe jetzt hier noch irgendwas anderes drin, aber das ist jetzt mal egal. Also ich fand es so herrlich, dass sie jeweils zwei Autoren, die unterschiedliche Autoren sind, aber dieselbe
Argumentation. Wie kam es, dass du einen Spiegel von 2007...
Willst du das wirklich wissen?
Ja.
Dann kann ich es gerne mal erzählen. Ich lese den Spiegel... Ich weiß nicht. Lustigerweise bin ich gerade neulich vom Spiegel selbst gefragt worden, weil ich habe mal eine Blattkritik gemacht. Ich habe so alte Spiegel, die bei mir an der Badewanne liegen.
Um nicht zu sagen, auf dem Klo?
Nee, ich bin ein Badewannenleser. Ist kein, beim Klo gibt es immer die ADAC-Zeitschriften. Und die sind eigentlich alle immer sehr alt. Also die Schere tut sich eher auf. Früher waren es immer so 4 Jahre, jetzt sind es ja schon 5. Ja. Jetzt sind so Sachen, die ich früher nicht gelesen habe oder wolken, ich weiß nicht, ich habe keine besonders logische Erklärung dafür.
Lustig.
Ja, aber ich finde es manchmal interessant, alte News zu lesen.
Mhm. Ja, das ist manchmal
sind keine News mehr.
Also bei in diesem Spiegel sind sehr viele interessante Dinge, weil hier ist eine Pakistan-Analyse drin, wenn du die heute liest. Auch angesichts der Politik, die Obama mit den Drohnen gefahren hat, siehst du natürlich, finde ich, schon sehr viele Andeutungen. Also A, was so von der amerikanischen Strategie, aber auch wie sie das Land bewertet haben, dann die Frage der Geheimdienste und du siehst natürlich auch, wie sich die Sprache ändert. Also ich mag das durchaus.
Maha ist dran.
Naja, nee, also da hast du völlig recht. Also ich habe ja mir jetzt auch nochmal, aber eben für meinen Hauptberuf, alte Reden von Nicolas Sarkozy angeschaut.
Oh nein, oh, erzähl mal.
Ja, nee, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Also da gibt's halt immer wiederkehrende Formeln und Metaphern. Mhm. Also insbesondere die Formel, Sicherheit war für ihn halt ein ganz wichtiger Aspekt.
Und er hat gibt es im Französischen zwei Sicherheitsbegriffe, wie im, also ja, Safety und Security?
Gibt's,
und welchen benutzt er?
Und Security. Also Security, das wäre auch der einzige, der hier passt. Und er hat halt immer Security, das klingt halt so ähnlich wie Fraternité, ne, und Egalité und Liberté. Und er hat immer dies in Zusammenhang, also systematisch.
Also wie Schäuble, Sicherheit und Freiheit.
Er macht immer Liberté, also es kommt immer was über Liberté, Fraternité, Moment, jetzt ist das falsch. Liberté, Egalité, Fraternité. Und dann sagte er irgendwie, dass halt die...
Es ging nur mit Security.
Also es geht nur mit Security. Oder die Security Schäuble. Ist halt am wichtigsten.
Er macht den Schäuble.
Er macht eigentlich den Schäuble, genau.
Wisst ihr eigentlich noch, dass Sarkozy, als er neu war, tatsächlich, das ist eine ziemlich lustige Vorstellung. Der
Kercher und die Banlieues reinigen wollte.
Na, der war doch am Anfang dafür bekannt, dass er hatte doch so einen unglaublichen... Er war so ein Hyperaktiver, hatte so tausend Ideen am Anfang. Und er hat... Tatsächlich dem Steinmeier war ja damals der Außenminister und der Merkel mal vorgeschlagen, ob sie sich als Deutsche nicht an der Atomwaffenpolitik beteiligen wollen, weil die Franzosen mit ihren Atomwaffen doch auch die Deutschen schützen würden. Er hat dann irgendwie zwei riesige What the fuck geerntet. Also er hat es ernsthaft, es gibt natürlich ein Protokoll, er hat es ernsthaft vorgeschlagen. Das hat sich seit de Gaulle, glaube ich, noch niemand getraut. Und jeder, der irgendwie bei Sinnen ist, weiß, dass es ein Tabu ist in der deutschen Politik. Ich glaube, das ist sogar heute noch mehr als früher.
Naja, man sieht es ja.
Am lustigsten in dem Spiegel ist natürlich, die Atompolitik hier zu lesen. Lass du dich ja schlapp, wenn du also heute weißt, was dieselben Politiker wenig später nach Fukushima gesagt haben. Finde ich sehr lustig.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Also gerade diesen Vergleich.
Das stand auch in dem Spiegel von 2007, oder?
Total lustig.
Ich wollte gerade sagen, weil... Nach Informationen, über die der Spiegel verfügen will, hatte Sarkozy das vorgeschlagen. Ja.
Hm. Also tatsächlich, also ich lese die alten Spiegel, ich meine, ich werde die nicht durch, ich finde das spannend. Mhm. Manchmal entdeckt man auch Bücher, die dort besprochen werden, die man dann irgendwann zwischendurch gelesen hat. Ich mag das gern. Oder ich gucke gerne in die Bestsellerliste, mhm, um zu sehen, was war denn für eine Zeit? Oder überhaupt, welche Themen waren gerade hip? Da habe ich nachher noch ein anderes schönes Beispiel. Aber jetzt bin ich ja nicht mehr dran. Ich habe mich jetzt sehr lange ausgebreitet.
Ja. Nerd. Ja, ich...
Geil ist dran. Icke? Wir machen der Runde rum, oder?
Ja, nee.
Ich habe ja schon. Ich hab in der Zwischenzeit mal geguckt, woher das Lied kam, was mir dann nicht aus dem Kopf ging. Nein, es ist um Gottes Willen nicht sozialdemokratisch, sondern es ist meine Ostvergangenheit, die da durchkam. Es ist das Lied der Weltjugend.
Der Schlesier oder wie?
Nein, der Weltjugend. Das ist schon nach der.
Also die DDR-Weltjugend.
Sozialistisch.
Ja, nein. Oha, da klingt jetzt echt nicht so
sehr nach DDR. Aller Nationen, uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut.
Von wann ist denn das Lied? Ich meine, man weiß ja nicht. Ich meine, viele Ideen aus der DDR waren ja auch schon in der Sozialdemokratie der 20er Jahre.
Ja, das sagst du jetzt, hören die Alten.
Es gibt, glaube ich,
Sozialkonservative, Sozialstaatkonservative.
Wenn ich mich nicht irre, gibt es auch eine HJ-Version davon. Moment.
Oh, na, super. Weh, nein, komm.
Doch, das war nicht unüblich, sowas umzudichten.
Ah ja.
Ja.
Was?
Ja.
Schmissige Lieder
jetzt aus der sag nicht, dass Brüder zur Sonne irgendwie. Nein,
ja, Brüder zur Sonne nicht unbedingt,
älter.
Aber.
Das ist ja noch älter.
Oder die Moorsoldaten, jetzt sag gar nicht, dass ein Hitler-Jugendlied war, ist ja gruselig.
Wenn du das nächste Mal einen Vortrag hältst hier, dann google ich mal ein bisschen, ich finde das Lied. Es gibt ein Lied, das ist ganz klar umgedichtet
wollte
worden.
Wollte uns Kai jetzt irgendwie hintenrum sagen, dass er uns nicht zuhört, sondern wenn wir weit sprechen, wird er die Suchmaschine seiner Wahl benutzen? Das macht mir jetzt ein bisschen Angst, naja.
Ja. Gut. Icke?
Ja.
Ja.
Ich habe noch einen Aufmacher.
Na? Mhm. Welche Zeitung?
Süddeutsche Zeitung.
Schon wieder?
Samstag. Ich habe mich mal durch die Wochenendausgaben gewühlt.
Ach, halt, eine Anmerkung sollte ich noch machen für unsere Shownotes. Ich denke, die alten Artikel, die wir hatten, dürften alle online sein, oder? Die haben doch ihre
Archiv. Wenn wir sie finden, stellen wir sie in die Shownotes.
Ja. Können wir sehr leicht finden. Denn wir haben wollte ich nur noch anmerken, Entschuldigung, Süddeutsche.
Ja, kein Problem. Süddeutsche Zeitung, 9.10. Juni, Aufmacher. Der da lautet, Europa erwartet Hilferuf Spaniens. Es wird wohl um Geld gehen.
Oder Fußball.
Nee. Hier geht's um Geld. Steht
also
hier drüber.
Wir wissen, wir sind massive sollten Kredit- wir unseren Hörern sagen, wir haben kein Datum gesagt. Wir sollten mal sagen, wann wir sind.
Oh, Entschuldigung. Ja,
wenn man das jetzt 2018 irgendwo hört, ja,
der 10.
Das sollten wir, rausschneiden oder
gestern Abend hat, glaube ich, Deutschland gespielt. Das war das erste
2012 WM-Spiel. Sollten wir auch 2012. Hinzufügen für die Langzeitarchivierung.
Genau, und ich habe das Spiel nicht verfolgt, aber ich habe irgendwann durch laute Jubelrufe meiner multikulturellen Nachbarn festgestellt, dass Deutschland gesiegt hat.
Kai braucht mal eine Räuspertaste.
Ja,
das war die Niestaste. Aber,
so, jetzt haben wir ihn aber lange genug unterbrochen.
Kein Problem. Also, Europa erwartet Hilferuf Spaniens und ja, es geht um Geld. Das Schöne an dem Artikel ist, da ist eine steigernde Erklärung. Sehr nett. Es geht darum, Spanien hat irgendwie ein Problem, die haben Schulden. So. Spanien hat hat Spanien im Wesentlichen nur ein Problem mit der Refinanzierung seiner Banken. Das ist die erste Erläuterung, warum Europa auf einen Hilferuf Spaniens wartet, dass es jetzt ganz viel Geld haben will.
Also Refinanzierung der Banken bedeutet was?
Ja, erstmal unwichtig.
Da sehe ich noch keinen Neusprech.
Schön ist die Steigerung, die gleich kommt, weil es wird noch zweimal erklärt, warum Spanien Geld braucht. Beim zweiten Mal heißt es, Spanien müsste sich, er braucht das Geld, um einen Konkurs der betroffenen spanischen Banken
zu verhindern,
genau.
Mhm.
Ich habe den Gag verraten, das war schon der dritte Teil. Weil vorher heißt es noch, es ginge um die Rettung der spanischen Banken.
Mhm. Ah, meinst du die Steigerung von Refinanzieren zu
Refinanzierung, retten Konkurs, genau.
Okay.
Das ist schon sehr, sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob es dem Autor bewusst war, dass er das so schreibt. Aber es geht halt darum, ja, da gibt es halt ein Problem und sie brauchen ganz viel Geld, es geht um viele Milliarden, aber es ist gar nicht so schlimm, das will der Text eigentlich sagen.
Refinanzieren nur.
Genau,
also,
es geht nur, sie wollen nur refinanzieren. Und im zweiten Teil, ja, es ist dann doch schon ein bisschen schlimmer, da muss man begründen, warum die jetzt so viel Geld wollen und da geht es dann, hey, man muss die schon retten, die Banken. Wobei retten ja das Schöne ist, retten hat ja noch eine Aussicht. Retten, wenn man jemanden rettet, ist der gerettet und alles ist prima.
Ja, so. Aber der Konkurs hat ja auch noch eine Aussicht, oder?
Ja, das ist pleite, das ist weg.
Ach so.
Der Konkurs hat keine Aussicht mehr, das ist erledigt, der Fall.
Naja, also Konkurs heißt doch heutzutage praktisch, dass Gläubiger halt nur ein Stück ihrer Kohle kriegen. So, so ist
und man fängt von vorne an unter neuem Namen, ja.
Jetzt nicht aus Sicht der, also nur aus Sicht derjenigen, die das Geld gegeben haben, meine ich jetzt.
Ja, nee, fand ich ganz, aber das ja, fand eine schöne, ich eine interessante.
Wie heißt diese Dreiersteigerung? Die hat auch einen Namen.
Klimax.
Ja. Es geht halt sozusagen auf den,
Mittel,
ja, es geht auf den Höhepunkt ja, hin.
Ich so, weiß ne? nicht, aber ja. ist das. Sag nochmal die drei Sachen.
Das erste ist eine Refinanzierung, eine Rettung und ein Konkurs.
Ah ja, klar. Nee, das ist schon klar. Refinanzierung, das ist noch nicht so schlimm. Boah, machen wir ein bisschen Refinanzierung.
Genau.
Rettung, da ist irgendwas im Argen, da muss gerettet werden. Und dann Konkurs, es ist den Bach runtergegangen. Doch, das ist in der Tat eine Klimax.
Ja. Und es geht natürlich um den Rettungsfonds EFSF.
Ja, wir haben uns ja an die Abkürzung. Ah, ja. Wofür steht ESFS?
Das weiß kein Mensch.
Der ESFS, europäische
ja.
Stabilität.
Oh. Nein.
Wir könnten das einfach auch ausdenken. Wir schreiben es in die Wikipedia, dann stimmt das.
Wir können ein Rätsel machen.
Nee,
also es kommt aus dem Englischen. Es heißt European Financial Stability Facility.
Facility?
Wie ja, genau, wie Facility. Hausmeister, genau.
Ja? Wieder, ja, genau. Nee, genau wie der Hausmeister, ja.
Na, Erleichterung, soll halt die Sache erleichtern, ne? Facility, deshalb.
Ja, finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel, aber gut, die Finanzberichterstattung ist ja, die hat so viele bizarre Elemente, finde ich,
zur Zeit.
Ja.
Wahnsinn.
Naja, und wir haben hier wieder, ich glaube, die Süddeutsche hat einen Tick, das ist natürlich Europa. Was ist Europa?
Wie heißt die Überschrift? Ich kann es von hier nicht sehen.
Europa erwartet Hilferuf Spaniens.
Ja, wir warten alle wie
also
wild, oder?
Hilferuf Spaniens, also erstmal ist das das Hilferuf der spanischen Regierung wieder, weil sie es selber an nicht hinkriegen. Und Europa, wer ist jetzt bitte Europa,
na,
der das erwartet?
Das ist auch kein Hilferuf. Also sie rufen ja nicht um Hilfe, die wollen einfach Geld.
Ja, die wollen Geld. Also ja, genau. Das heißt, eigentlich ist Europa hier die Europäische Zentralbank oder so, die halt die
Sachen übernehmen. Weil ihre Banken haben den Stresstest nicht bestanden. Steht auch noch
natürlich. Stresstest?
Ja, oh, Stresstest ist auch
super. Stresstest ist ein fantastisches Wort, finde ich. Stresstest ist super.
Das war
ich nachher nochmal drauf zurück.
Auf Stresstest ist schon gelogen bei der ursprünglichen, also wo es ursprünglich eingesetzt wurde.
Wo wurde es ursprünglich eingesetzt?
In der Medizin.
Ach, ich dachte in der Technik.
Also du meinst so Biegeversuche und sowas? Ich glaube, es kommt eigentlich aus der Medizin.
Zur Medizin? Gut, okay. Ja. Dann,
also ich könnte mir vorstellen, dass es aus Materialforschung und sowas kommt, wenn man einfach... Ja. Also ja, klingt halt eher nach...
Ja, ja, genau.
Also Stress im Sinne von, also nicht psychischen Stress oder menschlichen Stress oder Arbeitsstress, sondern eher so also physikalischen Stress.
Ja. Und dann sicherlich gerade in der Medizin. Naja.
Ich komme, wie gesagt, auf den Stress jetzt nochmal ganz kurz zurück. Gut. Weil der zu einem... ja, zu einem Beispiel passt wirklich noch ab.
Ja. Soll ich mal wieder was einspeisen? Ja,
wir sind zufrieden mit Kais Beispiel.
Oh, ja. Das freut mich.
Ja, das ist sehr schön. Also, ich habe natürlich dann auch nochmal die Ohren gespitzt, was alles so kommt. Und da gab es, das war, glaube ich, in einer Sendung bei Deutschlandradio, das müsste ich dann nochmal per Google herausfinden, da hat ein Bildungspolitiker gesprochen von der demografischen Rendite im Bildungssystem.
Die demografische Rendite, was soll das denn heißen? Das heißt, wir haben irgendwie, wir bekommen einen Zugewinn.
Ja,
und zwar aus der Tatsache, dass wir älter werden.
Nee, wir kriegen einen Zugewinn dadurch, dass es immer weniger Kinder gibt. Das heißt, wenn wir
Bildung
jetzt,
wird billiger.
Naja, wenn wir jetzt in die
Schulen
Bildung,
abschaffen.
Also was wir jetzt in die Bildung investieren, es wird immer günstiger, weil halt immer weniger Leute
wir können bei
in
der Bildung
Schulsystem reinkommen. Nein, wir, also die Idee ist, das Geld, was wir jetzt haben, bringt dann mehr hinterher, weil es kleinere Klassen sowieso gibt.
Demografische Rendite, der sehr wunderbare Neusprech.
Ich möchte mal darauf hinweisen, dass welche Mühe wir haben, solche Worte zu enträtseln. Wir müssen hier sitzen und überlegen, was das gemeint sein
könnte.
Das ist doch schon mal ein interessanter Fakt, oder nicht?
Also Rendite
gut, du hast
ist
ja normalerweise
das, was rauskommt.
Ja, aber selbst dann, also ich meine, bitte, selbst in einem Kontext Bildungsartikel, was ist demografische Rendite? Das ist doch verrückt.
Ja. Naja, demografisch, also, weil die Demografie ist für uns besorgt.
Ne? Schon sehr zynisch.
Ja, schon sehr zynisch, genau. Ich meine, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, das müsste ich nochmal googeln. Ich glaube, das war der Bildungsminister von Sachsen-Anhalt.
Wie heißt der denn?
Ich weiß nicht mehr.
Ich auch nicht. Aber können wir nachher, werden wir in die
Shownotes. Wir werden das in den Shownotes nochmal. Stimmt, ich müsste mir immer die Quellen aufschreiben. Aber das ist halt schwierig. Wenn ich dann halt irgendwie was höre, oft in einem Podcast,
geht mir auch so.
dann hat man nicht immer gleich, dann hört man das und denkt man, was?
Na, schlimmer ist auch im Radio, wo man ja immer also jetzt Autoradio, wenn man keine Hand frei hatte.
Der Begriff scheint offensichtlich schon eingeführt. 2010 hat ihn schon Handwerkspräsident Otto Kenzler gesagt, wer immer das ist.
Aha,
bei Handwerkern gibt es auch eine demografische demografische Rendite?
Ich meine, das ist interessant. Das ist, also auch die Leute machen dann mit ihren unsäglichen Ausdrücken schon Raubmordkopien.
Guck an.
Also sieh an.
Raubmordkopien.
Naja, also wenn der dritte Korb durchkommt, musst du zahlen. Wenn
hast
der demografische
Korb. Hast du noch die Hoffnung, dass er...
Nein.
Aber das heißt Hoffnung. Das
Hoffnung. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass er nicht kommt. Genau. Aber dafür musst du dann hinterher Geld zahlen, wenn du das schreibst und dann sagt dir das Zentralorgan, haben wir auch schon geschrieben, dann zu Lizenzgebühren zu entrichten.
Wobei ich jetzt zu dem dritten Korb nochmal anmerken muss, dass es zumindest ein paar Aspekte gibt, wo wir hoffen sollten, dass sie...
Du den Hörern sagen, was der dritte Korb ist.
Der dritte Korb ist eine weitere Novelle des Urheberrechts. Und gibt einen Teilaspekt, der sehr negativ ist, wenn der dritte Korb nicht kommt. Mhm. Nämlich die Regelungen, die auslaufen, die einige Privilegien für Bildung und Wissenschaft betreffen. Ja. Und die laufen aus, die hatten einfach einen Zeitstempel und da, die Hoffnung ist groß, dass der dritte Korb nicht kommt.
Ich bin auch bei Google und ganz begeistert.
Worüber denn?
2006. Wer nur auf demografische Rendite setzt, wird verlieren. Birgit A. Kloivers, PR und Projektmanagement bei der Informationsdienstwissenschaft, IDW.
Wer setzt denn auf die demografische Rendite?
Offensichtlich haben 2006 schon Leute auf die demografische Rendite gesetzt.
Was ist das, die Bestattungsunternehmer?
Also als ich zur Schule gegangen bin, wurde gesagt, wir können jetzt nicht mehr Lehrer einstellen wegen des bevorstehenden Pillenknicks. Also ich meine, von dem Pillenknick wird schon geredet seit...
Ich bin ein Kind des Pillenknicks.
Ja, naja, siehst du, da ist schon die demografische
Rede. 72 geboren.
Maha, die Begründung für den demografischen Wandel, was ja auch nochmal ein Begriff ist, über den wir mal reden könnten, ne? der ist ja nun heute echt anderer Natur, oder? Heute sind doch die Schlagwörter nicht Pillenknick, sondern sind doch Geburtenstreik und so. Also
ja,
heute,
ja.
Man schiebt ja heute.
Gebärstreik,
nicht.
Stimmt.
Ja, ja, genau. Gebärstreik noch besser, weil er personalisiert ist.
Ja, genau. Die bösen Frauen, die weigern sich.
Das sind ja nicht die Männer, die in Gebärstreik gehen, das sind die Frauen.
Die weigern sich, Kinder zu gebären. Super.
Genau. Ja, es ist ein sehr schönes Beispiel. Demografische Rendite.
Das müssen wir bloggen.
Ja, unbedingt. Das ist sehr schön und zynisch.
Also.
Gut, bin ich jetzt dran?
Ja, du bist dran.
Also, ich habe noch einen schönen. Allerdings habe ich ein Zitat nicht, ja, das macht aber nichts. Bei mir geht es um den Begriff und nicht um den genauen Zusammenhang. Ich will dabei auf einen Artikel hinweisen, den Frank heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben hat, nämlich auf Seite...
Frank Rieger, muss man dazu sagen.
Frank Rieger, genau, Seite 26 im Fürton, wie es sich gehört. In seiner Eigenschaft als Privatperson.
Okay, wie immer das geht.
Ich will nur nicht, dass Maha wieder sagt. Denn er hat geschrieben über die Schufa. Und wir hatten ja gerade hier so einen Miniskandal. Wahrscheinlich werden sich die Podcast-Hörer ja nicht mehr erinnern, wenn sie nicht unmittelbar sofort hören.
Ja.
Denn am Hasso-Plattner-Institut hier an der Universität Potsdam, da gibt es den berühmten Professor Meinl. Der ist auch deshalb berühmt, weil er auch der Vorsitzende des IPv6-Rates ist, des deutschen IPv6-Rates. Also eine große Nummer. Und Facebook-Daten sollten in einem Forschungsprojekt...
Nicht Facebook, alle möglichen.
Ja gut, alle. Stimmt. Also alle haben über Facebook geredet.
Also
Social Media waren eigentlich. Genau.
Nicht mal, also bis hin zu eBay und so. Alles wirklich. Es ging darum zu prüfen...
eBay ist da ja auch noch mal sehr interessant.
Es ging darum zu prüfen, was aus dem tollen Internet, wo ja alle alles erzählen, kann man nutzen, um die Schufa glücklicher zu machen.
Ja.
Und es gab eine Menge Empörung, aber vor allen Dingen auch wieder ziemlich, wie man es jetzt bei Twitter oft sieht, so eine ironische Herangehensweise. Es gab
Twitter
für die Schufa war
toll.
Es hat sich ein bisschen ausgeleiert im Laufe des Tages.
War toll.
Manche waren auch ein bisschen albern, aber es waren auch echt ein paar Reißer dabei, die einem den Tag versüßt haben. Aber mir geht es jetzt gar nicht, also erzählt es nur deshalb, weil das eben der Aufhänger ist. Und weil der Artikel von Frank einen interessanten Aspekt hat, den ihr aber selber lesen müsst, mir geht es um einen anderen Aspekt. Und zwar eine Begründung, die bei der einen Tag danach erfolgten Absage mit dabei war. Denn HPI hat einen Rückzieher gemacht, hat gesagt, wir können jetzt hier nicht mehr ordentlich forschen, geht aber gar nicht. Denn vor allen Dingen sei auch eine ergebnisoffene Forschung nicht mehr möglich. Und dieses Wort Ergebnisoffenheit hat mich gerade im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung natürlich entrüstet, wie es sich gehört. Denn wäre es ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Was möchtest du dagegen sagen, Kai?
Nichts.
Und dann habe ich natürlich
Tabakindustrie irgendwie Forschung zur Lungenkrebshäufigkeit bei Zigarettenkonsum macht, dann ist es nicht zwingend ergebnisoffen.
Sollte sich das in einer anerkannten den wissenschaftlichen Prinzipien unterliegenden Institutionen denn sein?
Ja, es ist dann nicht mehr wissenschaftlich. Also wissenschaftlich ist natürlich schon,
dass immer das Ergebnis offen ist. Und ich fand das so schön, weil der Begriff...
Die werden hinterher leider verschlossen meist. In irgendwelchen Schubladen, den berühmten.
Ja.
Der Begriff ist nämlich noch gar nicht so alt. Der ist erst, also Ergebnis offen, jetzt nicht als Substantiv, sondern als Adjektiv. 2006 erst in den Duden gekommen. Das ist also ein echt neu, relativ neues Wort, fand ich überraschend. Meine, gut, wird es älter sein.
Der Duden ist ja ein Performanzlexikon. Ja, ne? Da kommen ja nur die Sachen rein, die wirklich groß im Gebrauch sind schon.
Dennoch, also da sieht man halt zumindest, wenn eine gewisse Durchsetzung im Sprachgebrauch gab. Und dann habe ich natürlich mal geguckt, was sind die typischen Wendungen. Denn also bezieht sich ja längst nicht nur auf Bildung. Und am lustigsten fand ich es bei den Volksentscheiden und Bürgerbegehren. Ergebnisoffene Volksentscheide und Bürgerbegehren. Also ich meine, was denn sonst? Ja? Mhm. Man braucht ja wohl kein Machen, wenn das Ergebnis feststeht. Aber interessant fand ich es natürlich auch in ganz tollem Zusammenhang immer mit der Endlagersuche.
Mhm. Genau, da spielte das eine große Rolle.
Genau. Also das ist ein bisschen wie die Richterskala. Ja, die nach oben offene. Das ist schon fast eine festgefügte Wendung. Die ergebnisoffene Endlagersuche. Können mich totlachen drüber.
Das Schöne ist, wir haben das damals auch geblockt vor einiger Zeit.
Ergebnisoffen
im Zusammenhang mit Endlager gerade.
Ach Mist.
Weil wenn man sich das sozusagen die Zusammenhänge anguckt, in denen es erwähnt wird, heißt ergebnisoffen eigentlich ja nur, wir wollen das Gefühl vermitteln, wir hätten euch zugehört. Aber eigentlich ist die Entscheidung nicht gefallen.
Ja, ich glaube auch, dass es besonders darauf weisen soll, dass es eben sonst keine Selbstverständlichkeit ist. Deswegen hat mich entrüstet, dass dieses Wort aus dem politischen Raum in eine...
So eine Überbetonung, wo man so skeptisch wird. Warum muss das betont werden? Genau. Wo es doch eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Hier taucht der Stresstest nämlich wieder auf. Denn auch der Stresstest bei den Banken, aber auch sonst, ist ja jetzt häufiger verwendet, ist ergebnisoffen.
Bei den Verhandlungen um EU-Beitritt der Türkei spielte ergebnisoffen auch eine große Rolle.
Mhm. Stimmt, Türkei war zwar nicht unter den Top 10, es gibt ja diese lustigen Linguisten, diese Phrasenauswertungen machen, da kann man sie mal durchklicken, aber war dabei unter den Top 10. Auf jeden Fall. Mhm. Natürlich ist auch Ergebnis auf dem
Opti. Wir müssten dann auch mal Google Ngram Viewer, müssten wir auch mal verlinken, da sieht man es nämlich auch.
Tolles Tool. Ist
total klasse. Ja. Also man muss dazu sagen, dieser Viewer bezieht sich nur auf Buchpublikationen. Das heißt, es ist immer sehr konservativ, denn was in Büchern kommt, ist schon lange im Umlauf. Und da sieht man hier, es geht zum bisschen los, ein bisschen erhebt sich die Kurve, aber kaum merklich, zwischen 1960 und 1990. Und 1990
explodiert sie
explosionsartig nach oben. Also da ist
dazu passt mehr als die 2006er Wachstum. Aufnahme
genau.
in Duden, das ist genauso
und,
ungefähr die.
Also da sieht man, da geht das los mit dem Ergebnis offen.
Ja, aber bei der Bildung fand ich es halt besonders neusprechend.
Wahrscheinlich mit den Beitrittsverhandlungen der DDR oder so.
Waren die auch Ergebnis offen?
Stimmt.
Oh yes. Das war ein
schönes Beispiel. Nee, es geht erst richtig nach 1990 los. Da waren die schon dabei.
Okay.
Also das ist
Okay, also mein sozusagen zweites Beispiel,
wo ich
auch, also ich mag ja immer gern diese,
dein Stuhl knarrt.
Form von, ich kann mich darüber ärgern. Da stört es sehr, dass mein Stuhl.
Ich weiß nicht, ob man das hört.
Man gar nicht.
Okay.
Das hören nur wir.
Ich kann noch ein bisschen rascheln wegen der Atmung.
Rascheln
ist
super.
Genau, das ist gut.
Wir lesen tatsächlich Zeitungen.
Ja,
echte.
Papier.
Genau. Ja.
Kai, deine dritte Runde.
Okay.
Ja.
Wir sind total gespannt.
Eine Stunde haben wir jetzt genau.
Schaffen wir noch eine Runde oder langweilen wir?
Okay.
Nein.
Ich möchte so ungern langweilen.
Meinst du, wie langweilen die Hörer?
Ich weiß nicht.
Nein, ich glaube nicht. Naja, wir werden ja hoffentlich Feedback bekommen. Aber wir können auch bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen,
dass
wir Feedback brauchen. Das ist hier die nullte Folge.
Genau.
Und ohne Feedback, wird das nichts. Ja.
Genau.
Also,
Pilotfall.
Ich muss rascheln.
Ja, rascheln ist toll.
Ich habe zwei Beispiele, ich muss mich jetzt entscheiden, für welches ich.
Bitte.
Jetzt,
er hat schon wieder die Süddeutsche.
Okay. Ja, immer noch. Also ich habe die Gründe.
Die Süddeutsche.
Weil ich die mal gründlich gelesen habe. Ich habe mich mal hingesetzt mit der Wochenende und habe die mal mir angeguckt. So,
meinst
okay.
du schon wieder dieselbe Süddeutsche?
Ja, immer noch.
Hast du in drei Wochen nur eine Zeitung gelesen?
Nee, aber ich dachte, ich konzentriere mich mal und ich habe viel gefunden. Also ich hätte da noch mehr Beispiele.
Ach, hier sind auch schöne Sachen, die du nicht gemerkt hast. Dieses Werk ist mein Baby.
Ja, da geht es um eine Urheberrechtsdebatte zwischen Piraten und anderen Leuten.
Genau, vor allen Dingen die Überschrift ist in Anführungszeichen.
Ja.
Naja, aber als Zitat gemeint.
Ja, klar, als Zitat, aber ich meine, ja klar, weil dieses Werk ist mein Baby. Naja.
Das soll eine emotionale Bindung und
ja,
so.
Ja, klar.
Anyhow. Also, Terror. Ich möchte ein Terrorbeispiel bringen.
Ach,
ja, genau. Kurzer Text, Einspalter, circa 80 Zeilen, würde ich sagen. Da geht es darum, Innenminister Friedrich der möchte, also, oder nee, er möchte nicht, andere möchten, die noch schlimmer sind. Es geht darum, soll man Linke und Rechte beobachten und wenn ja, wie und wie sehr? Und eigentlich geht es um ein Abwehrzentrum. Ein zentrales Abwehrzentrum gegen Rechts- und Linksextreme. Zitat Ende. Und ich finde diesen Begriff Abwehrzentrum so wunderbar. Der taucht in diesem Text nämlich 5-mal auf. Mhm. Ist ein kurzer Text, ja. 5-mal steht da Abwehrzentrum.
Stimmt, der ist sehr kurz.
Und ich frage mich, ist es so schlimm? Also sind links und rechts so, dass wir müssen wir sie abwehren, weil sie sonst uns umbringen, alle, die Rechten und die Linken. Und
ja, der Begriff ist noch relativ neu, nicht wahr? Ich glaube, in letzter Zeit war vor allen Dingen diese Cyber-Abwehrzentrum.
Genau, ja, ja. Wir haben ganz viele Abwehrzentren inzwischen.
Welche?
Ja.
Was fällt dir noch so ein?
Na, es gibt ja dieses, na, vorher hießen die tatsächlich so eher, also das GTAZ zum Beispiel, das gemeinsame Terrorabwehrzentrum.
Nee, ne? Das war das erste, glaube ich.
Das war das erste große.
Ja. Ist das nicht in Berlin? Das ist ja in Berlin.
Das ist in Berlin.
Da fahre ich oft dran vorbei.
Ja, in Treptower Park.
Genau. Man ging dann immer.
Und ich frage mich, wozu es so diese Überdramatisierung braucht. Also warum muss es so, also warum, Beobachtungszentrum klänge ja schon schlimm. Ne? Also wenn wir
bewerten. Ja, naja, überleg doch mal, da ist die Zentralisierung drin. Wir bringen Daten zusammen, genau. Vor allen Dingen und Erkenntnisse zusammen.
Aber warum müssen wir wir müssen sozusagen die Bedrohung so groß aufbauen, dass wir ein Abwehrzentrum brauchen, um diese Bedrohung wieder klein zu kriegen. So. Und
ich finde ja schön, dass sie da die Linken und Rechten wieder zusammen
vereinen.
Also nochmal.
Jeder für sich reicht nicht mehr. Also nee. So als Bedrohung für so
Überwachung. Sind da nicht die Linken und die Pragmatiker, oder?
Nee. Ja. Also es geht um Überwachung, um Beobachten und Überwachen und Ausspähen und Spionieren und so und Abwehren.
Also Abwehrzentrum, sehr, sehr interessant hier auch bei Engram, obwohl das sehr geringe Zahlen, wenn man die absoluten, naja, absolut kann man ja sowieso nicht, aber wenn man die Prozentzahlen hier so sieht, das geringe Zahlen. Das Wort Abwehrzentrum ist in deutschen Büchern natürlich im Nationalsozialismus, also im Kriegs, in der Kriegszeit.
So
ab 39, von 39 bis 45 gibt's Abwehrzentrum. Das geht bei 45 genau auf null. Dann
ich kann mir
das
genau vorstellen,
mehr.
Wie das Wort ausgesprochen wird von Goebbels.
Ja, und dann gibt es das Wort Abwehrzentrum nochmal Ende der 50er Jahre. Was war da? Ja, die neue, ne? Also in der Bundesrepublik dann.
Die, ist das schon RAF? Nee.
Nein, ist viel später.
Nee, das ist
nee, ich meine, dass die Bedrohung so betont wurde.
Nein, das ist die Bundeswehr.
Stimmt.
Aufbau der Bundeswehr.
Stimmt,
dann gibt es natürlich auch wieder ein Abwehrzentrum.
Remilitarisierung,
das ist genau. Das war jetzt DDR. Also, naja, also wie gesagt, die Remilitarisierung, da gibt es das nochmal, dann bricht es fast ab auf null und dann.
Interessante Kurve, ja.
2002 geht es wieder los.
Ja.
Und dann geht es
stetig steigend
nach oben.
Stetig steigend, sehe ich hier, ja.
Also, es ist echt heftig. Ja. Also, wenn man das sich anschaut,
mehr Abwehrzentren,
dann.
Ich finde es gruselig, dass
also, es ist so gruselig, weil es weit. Ja, weil es weit höher geht.
Wie früher, viel früher.
Das, ja. ganz früh. Das Abwehrzentrum gibt es schon um 1840, gibt es so einen ganz kleinen Ubel. Also
wer weiß, wann da abgewehrt wurde? Vielleicht Krankheiten oder so?
Nee, der Krieg war glaube ich, Deutsch-Dänischer Krieg oder Krimkrieg, irgendwas.
Also auch schon
nach 1850 Deutsch-Dänischer Krieg.
Ja, bestimmt, ja.
Also Abwehrzentrum kann man sich ja durchaus vorstellen, auch für Pandemien oder so. Also oder sowas. Also,
ja, aber es geht eben nach 2005 so richtig hoch, höher als im Nationalsozialismus. Also von daher, wenn man solche Sachen, also das soll man nicht tun, aber wenn man solche Sachen so als
doch, wir dürfen hier die Hitlerkeule schon
als Seismograf für
die Hitlerkeule ist doch übrigens auch mal ein schönes Wort.
Sie hat Hitler gesagt.
Ja, du hast angefangen, du hast HJ gesagt und wolltest Hitler nicht aussprechen.
Ich habe Hitlerjugend gesagt.
Du hast HJ gesagt.
Habe ich HJ
gesagt?
Loser. Ich meine die Hitlerjugend. Okay. Yeah. Das ging schnell, da mache ich noch eins, ja? Ist auch schnell.
Ja, genau. Das ist dann, auf der einen Seite, jetzt hast du umgeblättert, war auch noch was Schönes.
Ja.
Das
es lohnt sich mal eine Zeitung gründlich zu lesen. Das ist echt beeindruckend. Wie viel davon so?
Die Partei ist nicht amüsiert. Allein schon diese Überschrift des Goldpferd.
Welche Partei?
Es geht um die FDP.
Es geht um die FDP. Und jetzt steht hier, jetzt lasst es uns auf der Zunge zergehen. Vielen Liberalen ist Philipp Rösler zu jung. Dramatische Pause. Zu jung, ja?
Warum?
Wie alt ist der? Also jung bestimmt nicht. Er ist vielleicht so alt wie ich. Zu nett und zu passiv.
Zu jung, zu nett und zu passiv.
Loser,
ja.
Ich finde ja im Übrigen, das
nur alte Fipsi Männer dürfen
perfekt. Das war's?
Irgendeiner hat ihn immer Fipsi genannt. Warum eigentlich? Ich glaube, wegen Fips Asmussen, ne? Weil auch mal diese merkwürdigen Karnevalsreden, ja.
Ja, aber also was gut, nette Leute haben keine Chance in der Politik, die gehören da nicht hin.
Genau.
Ja.
Und wir junge wollen Leute gehören da auch nicht hin, also alte am besten.
Großartig.
Also nee,
und Leute, die nicht
drüber nachdenken.
Und man braucht Aktionismus. Ja. Also man muss alt sein, aggressiv und aktionistisch.
Genau.
Ja.
Das großartig.
Das ist ein schönes Rollenmodell.
Man muss eigentlich nur mal in die Zeitung gucken, da findet man es sofort, oder? Ja.
Beim nächsten Mal nehme ich mir eine andere Zeitung vor, aber diesmal haben wir diese Deutsche.
Ich habe ja die
FAZ immer.
Ja. Ich habe noch einen. Aus der gleichen. 1 Billion, um Europa aus der Krise zu führen. Es geht wieder um Geld.
Wieder um Europa.
Wieder um Europa. Wer soll die Billionen zahlen?
Das ist wurscht, das interessiert also keinen
ja, auch wieder, ist ja auch wieder Pass, Totum pro Pate, genau. Weil natürlich die Banken aus der Krise geführt werden sollen. Also,
wer auch immer, irgendwer hat es verbockt, alle müssen zahlen, darum geht's, sagt keiner. Weil es geht hier um den mehrjährigen Finanzrahmen, in Klammern MFR.
Der war mir jetzt noch gar nicht so begegnet.
Mir auch nicht. Es ist lustigerweise, ist es nicht verwunderlich, weil es muss eine relativ neue Erfindung sein, denn eigentlich heißt er Etat.
Wird jetzt auch umbenannt.
Es ist der Haushalt der Europäischen Union.
Nee, wir haben jetzt mehr vom Sozialismus lernen, heißt siegen lernen. Okay. Also es geht jetzt natürlich nicht mehr so am einen Etat für ein Jahr. Es werden jetzt Doppelhaushalte gemacht und jetzt sogar mehr als Doppelhaushalte. Wir sind also beim 5-Jahres-Plan.
Wir sind beim 7-Jahres-Plan.
MFR,
denn es geht um den Haushaltsplan der EU für die Jahre 2014 bis 2020.
Ah ja.
Der heißt MFR. Mhm. Das Lustige, ich habe mal ausgezählt in diesem Text, das ist ein 5-Spalter, taucht 2-mal der Begriff Haushalt auf, 6-mal der Begriff MFR als Abkürzung.
Damit man sich den merkt als Leser, ist ja freundliche genau. Serviceleistung.
Und 0-mal der Begriff Etat.
Aha.
Das heißt, Etat ist schon eklig, warum auch immer. Man darf keine Etat mehr aufstellen.
Das heißt auch so, die sind ja immer so eine Franzosenfeinde bei der Süddeutschen.
Und deswegen erfinden Sie einen mehrjährigen Finanzrahmen?
Ich weiß nicht, das klingt so furchtbar deutsch oder so am Bambendeutsch, oder?
Der mehrjährige Finanzrahmen ist schon seltsam, ja.
Dabei ist der hoch teuer, das geht um 1000 Milliarden Euro.
Ja, vielleicht ist das auch der Spaß, den sich sozusagen die Beamten damit machen, dass diese komischen Finanzpolitiker und Haushaltspolitiker immer neue Abkürzungen lernen müssen.
Ja, vor allen Dingen, was nützt der mehrjährige Finanzrahmen, wenn man alle paar Monate neue Milliarden entscheiden muss?
Oh, interessant also. Ist, dass der Kopioweit hat im aktuellen Spiegel tatsächlich so eine Art Porträt über einige der Haushaltspolitiker, die sich jetzt ja nur seit einigen Monaten mit all diesem, ja, mit diesen übermenschlichen Aufgaben da rumschlagen. Und es ist wirklich sehr, also es ist sehr interessant aus vielen Aspekten, aber letztlich kommt sehr deutlich rüber, dass also keiner dieser der Leute, außer vielleicht Dietmar Bartsch, der da die einzige Opposition darstellt im Haushaltsausschuss und immer sagen kann, also ich habe gegen alles gestimmt, dass die eigentlich alle von nichts eine Ahnung haben. Also war interessant, dass das Ergebnis war, dieses Tickets.
Das Schlimme ist, dass die Süddeutsche mithilft, weil sie schreibt nämlich, dieser MFR, worum geht es dabei? Es geht um die Finanzmittel der Zukunft, mit denen die Wirtschaft angekurbelt werden könnte.
Könnte. Welche sind denn die Finanzmittel der Zukunft?
Es geht um Geld. Und in der Hoffnung, dass es allen hilft, druckt man noch mehr davon und macht einen MFR.
Also meinst du jetzt Euro und Drachme oder noch andere Geld?
Nee, es geht um den Haushalt der EU. Es geht um den Etat der Europäischen Union der nächsten Jahre. Den MFR. Mhm.
Genau. Also du siehst den ganzen Artikel eher als Vernebelungs...
Ich sehe ihn als... Ich fürchte, da hat sich nicht... Also entweder hat derjenige sich nicht getraut, die Wahrheit zu schreiben, oder er hat es längst vergessen, dass das mal ein Etat war. Es ist jetzt halt ein MFR. Stand in den Papieren und den Pressemitteilungen, die man da gelesen hat und so. Und reden alle davon.
Der Trend geht ja auch zu Akronym.
Geben wir es wieder. Ja, genau, der Trend geht zu Akronym. Ja, und da gibt es noch einen ganz kleinen Nebenaspekt. Da geht es dann um den Etat oder die Fördermittel und so. Zwei Haushaltsposten werden als Gegensätze aufgemacht. Das eine ist ein Haushaltsposten, der sich, Zitat, um intelligentes und integratives Wachstum kümmert. 490 Milliarden Euro. Und der zweite Posten ist nachhaltiges Wachstum, 380 Milliarden Euro. Wo ich mich frage, ist das Nachhaltige dann nicht mehr intelligent oder ist das Intelligente nicht mehr nachhaltig und ist alles nicht integrativ? Haben die einen Knall?
Das ist eine interessante Gegenüberstellung von Arten, wie man fördert. Also es ist ja ein Ausschlussprinzip, man kann ja nur sagen, genau. die nachhaltig sind und die anderen müssen...
Das sind
dann
zwei verschiedene Posten, zwei Etats. Also, und es sind Zitate, ne? die werden so benannt, die Dinge.
Sehr bizarr.
Ja, völlig bizarr. Das ist so viel ich heute zur Süddeutschen.
Ich fand deine Beispiele aus der Süddeutschen sehr schön. Also man sieht, dass ein einziger Podcast eigentlich schon leben kann von einer Ausgabe der Süddeutschen und ihren Sprachkünsten.
Ja. Nächstes Mal nehmen wir die...
Na, Maha. Ja. Dein letzter.
Naja, ich habe noch eins. Ich glaube, das können wir nicht nehmen, weil ich nicht mehr in Erinnerung habe, was es eigentlich
Moment,
bedeutet.
Ich mach Google an.
Ich habe mir den Kontext irgendwie nicht gemerkt. Na,
sag's doch mal, vielleicht fällt uns
in dem Moment, wo ich das mir rausgeschrieben habe, auch wieder aus der FAZ, da war mir eigentlich ganz klar, was es ist. Nämlich die Eingriffsintensität.
Lass uns doch mal alle erforschen.
Ja, die Eingriffsintensität ist ja, bezieht sich auf rechtliche Regelungen, nicht wahr?
Grundrechte. Wetten?
Ja,
ach stimmt, ja genau.
Sein.
Genau.
Aber auch andere können ja sehr, Eingriff ist ein schönes Wort, ja.
Ja, Eingriffsintensität, da geht es darum, wie stark man in die Grundrechte
genau
eingreift, genau.
Ein schönes Wort und eigentlich,
das,
denn man müsse so, muss sowieso eingreifen und dann kann man ja mal ein bisschen intensiver, ach sehr schön.
Die
muss, das könnte sein, die muss weniger stark, also man muss natürlich, es muss angemessen sein, ne? Mhm. Wenn halt die Terroristen kommen, jetzt weiß ich wieder, wenn die Terroristen kommen und ganz böse sind, dann muss die Eingriffsintensität höher sein und wenn es darum geht, alle Bürger zu überwachen, also beim Personalausweis oder so, dann muss das wenig in
bis hin zur Grundrechtsverwirkung, dann ist die Eingriffsintensität eben maximal.
Genau. Genau.
Oder spielt keine Rolle mehr, weil es ist ja verwirrt.
Ich glaube, ich habe das Konzept verstanden.
Ja, ja. Ja, jetzt habe ich es wieder rekonstruiert. Danke. Also ich hatte es schon wieder völlig vergessen. Ich meine, das, wenn man das Wort erstmal so sieht, ohne Kontext, weiß man nicht, was es ist.
Mir ist es eigentlich in letzter Zeit öfter begegnet. Also seit den letzten
Jahren. Das ist ein sehr, sehr häufiges Wort. Ich kann es ja mal wieder bei Ngraphs eingehen. Aber
wäre
das ist
interessant.
Alt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine ältere Geschichte hat. Aber man weiß es ja
nicht. Nee, ich glaube nicht.
Was lustig ist, weil eigentlich die Präambel ja sagt, Grundrechte sind absolut. Also zumindest
ja,
ist einer, ne? Die Menschenwürde.
Das ist doch nicht so gestrig.
Entschuldigung. Und wenn man da eingreift, greift man ein, egal wie tief. Es ist wurscht, ne? weil ist im Arsch. Ja.
Naja, nein, also letztlich keins dieser Grundrechte wird ja schrankenlos gewährt.
Das Erste. Die Menschen.
Naja, aber Schranken.
Wie kommst du darauf, dass das Schranken?
Das steht so im Grundgesetz.
Ja, das ist schön, aber die Praxis sieht anders aus, das wissen wir alle.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, das fragen wir die Flüchtlinge, die hierher kommen
wollen. Ende.
Ja, aber die Flüchtlinge unterliegen nicht den Schranken. Das mit den Schranken ist, dass das halt, wenn du irgendwie bestraft wirst für irgendwelche schlimmen Dinge, die du getan hast, dass dir dann die Freiheit genommen werden kann und so. Das ist.
Sag
das
mal das Ergebnis von Ngraphs.
Ngraphs ist
stark steigend.
Von
also
wann
wieder,
an?
Also richtig, es geht so allmählich mit der Steigerung los, so in den 70ern. Aber das ist noch relativ knapp. Also ab 1990, 95 so, da geht es richtig rauf.
70er, RAF?
Ja, ja, klar.
Jetzt haben wir die RAF, die vorhin nicht war. Hm.
Ja.
Also ist das ein Horst-Herold-Wort? Kann man das sagen? Weise.
Du musst dazu sagen, was der Mann war, nämlich?
Horst-Herold war ehemaliger BK. Chef des BKA.
Genau.
Hm.
Und
wir
der
dürfen ja gespannt sein, wir kriegen ja bald
einen neuen.
Nein,
Zirkel geht.
Aber er hat noch eine
Die Amtszeit ist zu Ende.
Oh, er hat eine Verlängerung,
wird
ein paar Monate noch.
Da wird uns was entgehen, weil der Zirkel ja doch immer.
Der war immer gut für schöne Worte.
Floskeln, also die Floskeln, die er immer brachte.
Ja.
Das war schön. Wir können einen Podcast machen mit lauter Floskeln von
Zirkel. Das können wir machen.
Wenn Zirkel geht, machen wir einen Zirkel-Podcast.
Oh ja, dann machen wir mal. Oh ja, ein Special.
Zirkel-Revival.
Zirkel-Special.
Ja, machen wir.
Oder kann ich eine Menge zu. Oh.
Das machen wir.
Ja, ich habe auch eine Menge.
Ja, du hast bestimmt sogar. Du hast ja richtig gesammelt, auch Ausschnitte.
Ja, gesammelt,
ne? Ja. So, hat ja auch diese besonderen Sprachfehler. Ich sage, was ich jetzt nicht mache. Ich habe das Zeitmagazin, was letzte Woche mit immer in dem Heft liegt. Wie viele vielleicht wissen, in der Zeit gibt es ein Zeitmagazin.
Wieder, ja.
Ja, schon länger, ne?
Ja, ja. Aber es gab ja mal drei große Magazine und dann.
Es gab mal drei, das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Welche denn?
Also der Frankfurter Allgemeine Zeitung, die hatte ein Magazin.
Achso, du meinst jetzt für
die
andere Zeitungen.
Die Süddeutsche hatte so ein Magazin und die Zeit und dann starben zwei davon. Und,
ich würde mich schon wundern, weil das früher drei Magazine
in der Zeit. Die Süddeutsche hat auch jetzt so ein Jugendblatt dabei.
Nee, das SZ-Magazin gibt es ja weiter. Das ist so. Ne? Das hatte überlebt. Die Frankfurter hat bis heute kein neues. Und die Zeit
Frankfurter hatte immer so eine christliche Beilage da.
Nee, das war was anderes. Aber es gab mal ein FAZ-Magazin, richtig.
Na, jetzt muss ich einfach wirklich lachen. Chrismon heißt das,
ja,
ne?
Ja, genau. Die liegt überall bei.
Das ist aber
ist
keine.
Richtig. Also, ich habe.
Jedenfalls hat die Zeit seit ein paar Jahren wieder ein Magazin. Genau. Konstanze zitiert.
Nein, ich werde das nicht machen. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass in diesem Zeitmagazin, was ich eigentlich sprechen wollte, weil ich jetzt aber weglasse, aufgrund der Zeit eine Kolumne von Harald Martenstein gibt, den ich seit vielen Jahren sehr verehre. Ein richtiger Sprachnerd. Ich glaube, der war vorher beim Tagesspiegel.
Kann sein, ja, ich glaube beim Tagesspiegel.
Ist er auch immer noch.
Ist er immer noch.
Ja. Gibt immer einen Tagesspiegel. Und er hat hier sogar noch eine zum Thema, nämlich über die Schreibschwäche der Studenten. Denn er ist als Dozent sozusagen zu den Germanisten zurückgekommen.
Das sagst du auch jetzt nur, weil du selber Studenten unterrichtest.
Nicht mehr. Ich habe in meinem neuen Job jetzt keine Verpflichtung mehr zu lehren.
Kein Kundenkontakt mehr.
Doch, schon noch. Aber also früher habe ich regelmäßig Seminare und so gegeben, jetzt ja nicht mehr. Und er spricht mir hier, sie könnte hier jeden Satz unterschreiben, aber den lasse ich jetzt mal weg und bitte die Leute nach Harald Martenstein zu googeln und habe stattdessen mein viel besseres letztes Beispiel. Mhm. Wir werden bestimmt auf Harald Martenstein irgendwann zurückkommen, bin ich mir ganz sicher.
Der hat ja gerade so ein großes Dossier in der Zeit geschrieben über die...
Hat er. Das könnten wir verlinken, oder? Ist das online?
Nee, das wollte ich noch mal lesen und auseinandernehmen. Das sind sicher auch die ein, zwei schöne Sachen.
Vielleicht noch mal online.
Er ist etwas sprachkonservativ, aber da kommt er mir ja auch etwas entgegen.
Du bist auch konservativ.
Sprachkonservativ. So. Ich möchte nämlich auf ein Portal hinweisen, auf das wir ganz sicherlich auch noch mal zurückkommen. Ich lese das seit vielen Jahren. Ich habe auch schon mal den, ich glaube, der heißt Lemnitz oder Lennitz, der das mal eingerichtet hat, mal sprechen hören. Und zwar heißt es wortwarte.de und voll auf zu klicken. Ich will nicht, dass ihr... Nein, es wird jetzt nicht geklickt. Finger weg. Gut. Wortwarte.de. Also empfehle ich allen Lesern und so, können wir später machen. Und ich habe halt nach dem heutigen Datum geguckt. Denn Wortwarte zeichnet mithilfe der Suchmaschine auf, was für neue Wörter entstehen. Und das kann man auch mittlerweile, ich glaube, so ungefähr 8 oder 9 Jahre zurückverfolgen. Und ich habe mir, nein, es wird nicht geguckt.
Ich kenne die Seite.
Ja, ich kenne die auch seit vielen Jahren. Ich finde die immer wieder spannend, kann man ganze Nächte damit verbringen. Und ich habe mir die aktuellen Worte, die, und zwar 4 davon, ich habe also selektive Auswahl getroffen, von denen, die gerade entstanden sind. Wollt ihr die wissen?
Ja.
Ja, gern.
Ich habe ein ganz großartiges. Bankenrestrukturierungsrecht. Das war ganz großartig. Mhm. Ist von süddeutsche.de übrigens. Mhm.
Treffer.
Würdet ihr meinen, was Bankenrestrukturierungsrecht umschreiben könnte?
Ja, sowas wie verhindere ich einen Konkurs oder so, weiß ich
nicht. Nicht schlecht, das sind also so eine Ordnungen oder Regeln für Finanzschwache. Also wenn die umstrukturiert werden müssen, hier heißen sie ja Restrukturierung, klingt ja immer noch mal besser als dann braucht man dafür Regeln und die will die EU-Kommission jetzt entwerfen, mhm, über das Bankenrestrukturierungsrecht. Fand ich sehr hübsch. Und wir haben noch neue, wir haben 4 neue für heute, die ich ganz schön fand. Der Blockroman.
Der Blockroman.
Von Perlentaucher.
Okay.
Mir war nicht klar, dass es so neu ist, als heute, der heutige Tag, aber ich hätte gedacht, das gibt es schon länger. Ich dachte,
schon länger.
Wo ist dir dieses Wort aufgefallen?
Gibt es schon länger.
Na?
Also zum ersten Mal, glaube ich, bei einer Seite, die hieß Am Pool im Loop. Das war so 1998, 99.
Okay. Eine tolle
Gruppe von Leuten, die später bekannt wurden, so wie Christian Kracht und so. Die da so literarische...
Hast du schon wieder einen Hitler-Vergleich gemacht?
Nee, das warst du. Die da so literarische Wurm-Fortsatz-Erzählungen veröffentlicht haben. Und das war dann so eine Art Blockroman. Ja.
Ich musste an diese... Erinnert ihr euch noch an diese Axote Roadkill? Die
ja. Ach so, Plagiat, ja.
Weil sie hatte ja von einem Blockroman abgeschrieben.
Ja, der dann später auch als Roman erschien.
Wie hieß die Tante?
Ja. Ich weiß, wie du
nein,
meinst.
Nein, hör doch auf mit dem Googlen. Denk, da schalt doch mal das Gehirn ein.
Nee, also das...
Das ist mein Gehirn.
Naja, ich sehe jetzt schon ein. Ja, also Axote Roadkill.
Ich weiß, aber ich habe den Namen auch ausge...
Helene.
Nicht Helene Feigl.
Helene.
Feigl ist jemand anders.
Sie hieß Helene. Tja, wir werden es doch googeln.
Ich weiß, wenn ich anrufen müsste.
Na, du brauchst nicht einen Telefonjoker, du kannst ja Google nutzen. Also jedenfalls, ich fand es, also es ist von perlentaucher.de, ich fand es aber strittig, dass es so ein neues Wort ist, aber ich fand es interessant, dass sie es jetzt bei Wortwarte hatten. Mhm. Dann hatten sie den Free-to-Play-Titel mit Bindestrichen, wie es sich gehört, oder Agovis. Ne? Mhm. Den Free-to-Play-Titel, was ist das?
Na, das ist der eine Titel, den man hören darf und die anderen muss man kaufen.
Du denkst an Musik?
Ja.
Leider falsch.
Oh.
Maha?
Naja, free to play.
Pornos?
Das kann ja eigentlich nur Musik
danke
sein.
Danke für diese Assoziation.
Also dann sind es Filme, wenn es kein...
Nee, es sind Spiele. Es gibt Spiele. Diesen Free-to-Play-Titel, der mit den Konsolen...
Ja.
Mir war mir auch nicht klar.
Aber wenn du die Hitlist scoren willst, musst du kaufen. Tools und so.
Ja, das oder du kriegst ein, zwei Spiele mit, wenn du eine Konsole kaufst.
Ach so.
Ah, ja.
War interessant.
Ja, klar.
Und der letzte, den werdet ihr wahrscheinlich kennen, ist der... Ich musste nur so sehr lachen, weil jeder hat wahrscheinlich das Bild gesehen. Der Orville-Copter, wisst ihr, was das ist?
Ja, das war die Katze.
Die Katze. Bei uns hieß der, ja, der Katzenkopter.
Ja.
Oder
ja.
Cat-Copter. Ja, ich glaube, genau, darüber haben viele geredet und tatsächlich haben sie das jetzt aufgenommen, ja, als neues Wort.
Okay.
Also letztlich sind sie.
Orville-Copter?
So hat der Künstler das Ding genannt.
Genau. Also nicht Orville, sondern Orville mit ihm.
Genau.
Ah.
Und ja, also die korrekte Umschreibung wäre ja Kleindrohnen mit Katzenkörper.
Ja. Katzenfellüberzug.
Ja, weil die, ja, stimmt, die Knochen sind ja nicht mehr, ja. Hm. Und dann habe ich mir.
Oh, das ist ein schönes Spiel, das sollten wir verstetigen.
Natürlich, das ist der Plan, Halli.
Super, genau, natürlich, ja, ja. Worte raten ist gut.
Denn ich habe auch noch mir angeguckt, was vor einem Jahr gewesen ist.
Mhm.
Vor einem Jahr, also 10.06.2011, jetzt habe ich das Datum nochmal gesagt, für die, die das 2018 hören. Wir hatten interessanterweise den Film-Streaming-Dienst. Denn vor einem Jahr haben sie die ersten großen Plattformen, glaube ich, sehr viel diskutiert. Film-Streaming-Dienst war neu. Irrtumsbereinigungsgesetz. Was ist das?
Irrtumsbereinigungsgesetz?
Ich habe mich bei tot gelacht. Ja. Auch von süddeutscher.de übrigens. Na?
Weia.
Was könnte das sein?
Ach, Rentenformel?
Nein.
Okay.
War, hätte sein können, aber mhm, welcher
von
große
wann war
Irrtum?
Das vor 10 Jahren?
Nein, ein Jahr.
Ein Jahr.
Ein Jahr.
Na komm. Ihr wisst es. Wir standen
ja,
alle
war,
unter Schock.
Ja, ja, war das Zensur so nah?
Nee.
Das war auch ein Irrtum.
Ja, aber das ist auch noch nicht ein Jahr her. Na, welchen Riesenirrtum hat denn die Regierung bereinigt? Na,
Atom.
Natürlich. Tatsächlich hat der, ich glaube, es war Seehofer, Irrtumsbereinigungsgesetz. Sehr geil, oder? Das ist nicht das offizielle Wort, aber so ist es bezeichnet worden.
Okay, unglaublich.
Fand ich gut, oder?
Ja.
Und dann habe ich vor 2 Jahren geguckt.
Spiel.
Ja, total, fand ich auch, weil du den Zeitgeist so ausdrückst,
oder? Ja, diese alten Sachen sind schon interessant, weil man sich dann immer zurückversetzen muss, was war denn?
Ich glaube auch, weil die Worte bei Wortwarte einfach so schnell verschwinden, wie sie entstehen,
ja, ja,
ganz wenige,
genau,
bleiben.
Genau.
Wir haben vor 2 Jahren, am 10.06.2010, Zeit.de, die Bundesmama.
Echt?
Ja, für, natürlich für wen, ist klar, bei Merkel.
Ja, klar.
Und tatsächlich hat sich das aber nicht durchgesetzt, sondern Mutti
dachte,
ist ja...
Mutti, weil Kohl sie so bezeichnet hat, ja.
Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen die Muttihaftigkeit. Das sagen die auch im Bundestag, die, wenn sie über sie sprechen. Ich glaube, das ist ein bisschen diese Muttihaftigkeit, die Klamotten, die Haare. So. Und Mama, also ist ja, hat ja was Freundlicheres als Mutti.
Ja, sollte
also
nett sein.
Mama
hat
ist
sich
besser
nicht durchgesetzt
als Mutti. Nee. Also Bundesmutti, das klingt irgendwie ganz komisch. Aber
Zeit.de, die treffen noch nie den Zeitgeist. Entschuldigung.
Ja, ist okay.
Muss ich mir jetzt mit Scherz erlauben.
Naja, immerhin, also schon zu dem Zeitpunkt.
Hatten wir das schon offengelegt, dass Kai für die Zeit arbeitet?
Habe ich ganz am Anfang gesagt.
Also er hat nicht nur Journalist gesagt, sondern...
Okay. Zeit online bitte, ich arbeite nicht für die Zeit.
Ja, ja, genau.
Dann haben wir noch
Zeit voraus, weil er bei Zeit online.
Also ich habe noch einen zweiten von vor 2 Jahren, also 10.06.2010, auch von Zeit.de, nämlich der Netzoptimist als Wort. Und jetzt fragt euch mal, was könnte, in welchem Kontext vor 2 Jahren?
Beckedahl.
Nee, oh, Beckedahl ist auch schon länger.
Jeff Jarvis.
Aber Beckedahl ist
oh, jetzt wird es aber schlimm, oder?
Jetzt müssen wir aber noch sagen, wer Beckedahl ist. Weil das
Markus Beckedahl, Gründer und Vorsitzender von der Digitalen Gesellschaft.
Ja.
Vor allen Dingen Betreiber von...
Betreiber von Netzpolitik.
Genau, genau. Das ist kein Optimist.
Nein, und ich finde, das passt auch nicht gut.
Nee, das passt nicht. Also Netz.
Er ist ja eher ein Aufklärer und ein beständiger Netzpolitik-Lobbyist, aber er ist doch weniger ein Netzoptimist, oder? Er warnt ja viel.
Optimist ist er nicht. Also so ein Netzoptimist, da würde ich eher den Herrn Riesenhuber oder so.
Ich muss euch sagen, was in dieser Zeit... Hör mal auf zu googeln.
Nee, sag mal, ich interessiere mich jetzt, wer den Text geschrieben hat.
Es ging damals um die Diskussion um BP, wenn ihr euch erinnert.
Ah, die...
BP?
Ja.
British Petrol?
Genau.
Ja, die Oil Spill und die...
Natürlich.
Die Krisen,
genau.
Die Krisenbewältigung von BP, die verzweifelte.
Und weswegen kamen da Netzoptimisten ins Spiel? Nicht googeln.
Nee, ich google nicht, ich überlege.
Naja, es ging darum, dass es die ersten politischen Kampagnen über das Netz gab, die international waren.
Ach
und
so.
Dass man sich erhoffte, dass es eine neue Form von Mitsprache gibt und eine neue Form politischer Öffentlichkeit im habermaschen Sinne.
Ja.
Fand ich interessant, dass gerade vor 2 Jahren durch dieses internationale Ding... Der Begriff ist sicherlich auch älter. Also die Wortwarte verzeichnet ja nicht unbedingt das erste Entstehen. Das fand ich noch schön. Und einen allerletzten habe ich noch. Soll ich den mal? Der passt eigentlich auch ein schönes Ende. Kai, bist du noch bei uns?
Ich bin bei euch, ja.
Und zwar ist der 4 Jahre alt, 10.06.
Was war denn da vor 4 Jahren?
Nee, das ist diesmal nicht tagespolitisch aktuell, aber er ist, glaube ich, eher jahrzehntprägend, der Begriff von RP Online, also Rheinische Post. Und zwar, ein Wort hieß YouPorn geprägt. Ohne Bindestrich natürlich, ein Adjektiv.
Haben das gibt es aber eine ganze Reihe von Texten.
Ja, ist ja 4 Jahre alt.
Ja, ja. Oh, das oh, zieht sich ja inzwischen.
Nee, findest du nicht, dass das die Metapher für unsere Dekade ist?
Es ja, ging da um ungewollte Schwangerschaften. Ja, aber so heißt es, also die arme Jugend, die sei ja durch Pornos so und so.
Ja, fand die wussten gar nicht mehr, wie Liebe geht. Ein schönes Neusprechwort. Naja, ist nicht wirklich Neusprech. Aber
ja, YouPorn geprägt, ja.
In 3 Jahren kennt keine Sau mehr YouPorn, weil dann gibt es links was Neues.
Naja, aber das Phänomen, was das beschreibt, ist doch schon interessant. Also ich meine, wenn wir irgendwie alles, was wir wissen mussten über Sex, von der Bravo wussten. Ja. Von, also
die ja, Redaktion. Bin ich Dr. Sommer geprägt, ja.
Ja, du bist doch, natürlich bist du so da alle in unserer Generation, oder?
Ja, und wie hieß
wie
der?
Wie habt ihr das denn, ja gut.
Zu DDR-Zeiten, das zu wurde DDR gehandelt. Zeiten? Ja, natürlich.
Konnte man kaufen, ja.
Ja, ja.
Gott.
Man hatte doch später noch die Omas, Osten, die rüberfahren durften.
Im Osten gab es doch das neue Leben, NL, und da gab es auch so einen Doktor.
Hinten eine, wie ja, das weiß ich oder nicht. Die. Das war für Erwachsene ein bisschen, da war ich noch zu jung für.
Nee, das war für Jugendliche, das war für 16-Jährige.
Nicht in dem Alter, wo, nee, war nicht meins. Das war eher so ein bisschen ein paar Klassenstufen höher.
Dr. Bormann.
Dr. Bormann.
Ich glaube, das war medizinischer, ne? Das war
noch so ein bisschen. Dr. Bormann.
Dr. Bormann. war sozusagen der Dr. Sommer des Ostens.
Also der Begriff ist nicht so falsch, weil ich glaube, du wirst aufgeklärt über YouPorn, was natürlich eine merkwürdige Form von Aufklärung ist. Weil der Sex, der dargestellt wird, ist natürlich irgendwie nicht so sehr nah an der Realität, außer wenn man die Amateur German anklickt, aber... Wir müssen dazu, ich will ja sagen, ich fand den Begriff immer interessant, dass also dieses Phänomen dann auch in die Sprache und in dieser Form kam, fand ich eigentlich ganz schön. Na gut, das ist nicht so unschuldig.
Naja dann, gut, ne? Aber jetzt sind sie wieder alle daran und wollen sagen, oh, Jugendschutz, Netzsperren und so. Ja. Also
das liegt wahrscheinlich daran, dass die Jugend YouPorn geprägt ist.
Ich hoffe, dass die Jugend weiter YouPorn geprägt bleibt. Oh, wait. Stell dir mal vor, wenn das alles verboten ist.
Müssen wir jetzt einen Link zu YouPorn setzen? Das ist schwierig, oder? Da müssen wir bestimmt eine Jugendschutz-Warnhinweis an unseren Neusprech-Podcast.
Da müssen wir dann explicit hinschreiben.
Und wir müssen das auch. Ja.
Wir können so ein paar dieser Texte verlinken, die es in den letzten Jahren ja haufenweise gibt, so wie die Jugend verdorben wird durch YouPorn.
Ja.
Gibt viele.
Obwohl ich glaube, diese Kennzeichnung als explicit könnte noch zusätzliche Hörer bringen. Also ich meine, einer der erfolgreichsten Podcasts, also alternativlos, dessen Equipment wir hier nutzen, da steht, glaube ich, der ist, glaube ich, explicit.
Und hat ja, bei iTunes oder was?
Ja.
Okay.
Na das und auch bei Spielen wurde der benutzt. Hm. Also dass man die Einstufung hat.
Ich habe, glaube ich, Scheiße gesagt 2-mal, wir müssen explicit
machen. Wir haben ja auch YouPorn gesagt. Also stell dir mal vor, und wenn wir das auch noch verlinken, dann, also dann wird das Oberlandesgericht Hamburg aber hier einschreiten.
Ja, liebe Leser, Sie merken diese Hörer. Wieso Leser, weil ich so viel Zeit
passiert. Ja, ist mir auch 3-mal passiert.
Ja, vielleicht gibt es irgendwann ein Transkript.
Liebe Hörer, wir merken, dieser Podcast franzt ein bisschen aus.
Genau, wir haben jetzt 1,5 Stunden geredet.
Genau, deswegen wir uns jetzt in aller Form verabschieden wollen.
Mit herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ja. Genau, von Kai.
Fürs Mitmachen von Kai.
Von Maha.
Und tschüss.
Bis zum nächsten Mal.